Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es steht der Frühling vor der Tür.
Mitte Februar.
Der Frühling. Das ist doch schön. Freust dich auch so? Grüße nach Essen.
Ja, hallo. Grüße nach Köln. Morgen erster warmer Tag nach diesem infernalen Schnee.
Ich freue mich. Stimmt.
Ja, endlich wieder Fahrrad fahren, ohne sich komplett einzusauen.
Ja, boah, es ist auch
oder nötig. Hinzufallen.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich draußen war dieses Jahr bisher, also mit dem Rad.
Ja, bei mir war es auch noch nicht so oft.
Und das eine Mal, das nehme ich dann mal gleich ans Punkt 2. Das war halt übel. Ja, uns geht's gut. Wir sind überraschend schnell wieder da, glaube ich, jetzt nach 4 Wochen ungefähr. Vielleicht kriegen wir das jetzt so ein bisschen wieder in diesen Rhythmus rein. Wenn nicht, auch okay. Weiß ich auch nicht, wie wir darauf kamen. Hat sich so angeboten irgendwie. Und es ist auch an einer Stelle zeitkritisch, deswegen müssen wir es machen. Uns geht's gut. Freuen uns auf den Frühling und bald wieder Fahrrad fahren. Und vielleicht wird das jetzt wirklich auch wieder in den nächsten, also das kündige ich jetzt schon mal an, dass der Super Grevé sich natürlich jetzt so ein bisschen wie ein roter Faden ist, ein bisschen übertrieben, aber so wie so ein Punkt, wo wir immer wieder zurückkehren zu, weil das ist ja.
Es schwebt über uns wie ein Damoklesschwert.
Sehr schön gesagt, genau, ein Damoklesschwert. Obwohl das Damoklesschwert war ja was Negatives, das ist ja vielleicht eher, es ist ein Licht am Ende des Tunnels am Horizont. Es ist ein Regenbogen. Es ist ein Regenbogen mit dem Geld. Wie heißt das? Ist das nicht ein Sack, ein Kessel voll Gold oder so?
Ja, irgendwie so.
Ja, eher so. Wobei, wenn so Sachen so lange in der Zukunft sind und man so viel plant, man zerdenkt ja auch Sachen und überlegt sich Sachen und ich kann auch nicht über alles sprechen, weil wir haben jetzt auf der Cycling World haben wir einen kleinen Track von 30 Minuten. Zwar nur, aber den müssen wir noch füllen. Und deswegen können wir nicht alles jetzt hier schon verraten. Das wäre nur so viel.
Macht Sinn.
Es geht zum Thema, was lustigerweise der Martin auch zuletzt in einem Video, glaube ich, besprochen hatte, KI und Langstreckentraining. Da übe ich jetzt seit Anfang Dezember tüftlich darum und das funktioniert einigermaßen gut für mich. Und da wollten wir bei der Cycling World drüber sprechen. Deswegen verrate ich dazu jetzt nichts. Aber ich darf von der Cycling World aus 2x2 Tickets verlosen. Also, wenn ihr da hinfahren möchtet und ihr wisst das jetzt schon, dann schreibt einfach eine kurze E-Mail an info@velohum.de Betreff, was soll man für einen Betreff nehmen? Ulle hat nie betrogen oder Gewinnspiel.
Ich glaube, Gewinnspiel reicht.
Ja, oder. Kann man sich ja aussuchen. Also Ulle hat nie betrogen oder Gewinnspiel. Also nicht beide, man muss nicht beides schreiben, ne? Also nicht Ulle hat nie betrogen oder Gewinnspiel, sondern entweder das eine oder das andere. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe jetzt als Deadline bis zum 8.3. mal gesetzt. Das ist übernächsten Sonntag, Tag der Frauen, internationaler Weltfrauentag, irgendwie sowas. Erschien mir dann einfach irgendwie schlüssig. Deswegen bis dahin. Und wir verlosen dann 2x2 Tickets, die das gewonnen haben, kriegen eine E-Mail. Deswegen mussten wir eigentlich, sonst hätte ich das irgendwie anders über Social Media Kanäle rausgehauen müssen und das fand ich doof. Deswegen möchte ich das lieber die Hörer, die auch wirklich hier zuhören und die Sendung, aber ich wollte es deswegen auch direkt am Anfang machen. Mal hinten raus, also schlafen wir alle ein.
Ja, gute Idee.
Ja, ne, also ich schließe jetzt von mir auf andere. Oder wenn man in Köln sagt, ich schließe von mich auf andere. Ja, hast du auch so ein paar Sachen, wo du schon, also ich beschreibe kurz, wie es mir geht, und dann erklärst du mir hoffentlich, dass es bei dir ganz anders ist oder genauso. So Punkt, ich meine, du bist ja viel erfahrener in Bezug auf Langstrecke oder fährst zumindest diese 400er und 500er, was ja auch eigentlich ja dann schon fast das Gleiche ist. Immer so Themen, wo du dann froh bist, wenn du einen Haken dran machen kannst?
Ich habe momentan immer nur neue Themen, die aufpoppen. Also Haken hintermachen, soweit bin ich noch gar nicht.
Ah, komm.
Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass ich heute diese Frage, also diese ziemlich grundlegende Frage, mit welchem Fahrrad fahre ich überhaupt, dass ich das schon längst geklärt hätte, aber dieses Fass habe ich nochmal komplett aufgebrochen.
Ja, und gut, das ist aber auch ein wirkliches Luxusproblem, muss man sagen. Also,
ne? Ja, könnte man auch so verstehen.
Ja, bevor ich dann jetzt hier zu der Lichtgeschichte komme, die unter anderem auch mit dem Schnee zu tun hat, was steht denn da zur Auswahl oder was zwischen was schwankst du denn und was ist das Pro und was ist das Contra?
ich habe ja diese beiden Open-Wide-Räder. Mhm. Eins mit Nabendynamo, das andere ohne. Mhm. Und ja, ist die Frage, will ich... Also eigentlich dreht es sich jetzt, da die Räder ja ziemlich gleich sind, dreht es sich um die Frage, ob ich mit dem Nabendynamo oder okay, mit okay. Akkubetrieb fahren will. Also genau diese Frage, die du dir ja auch schon recht oft gestellt hast.
Ja, absolut, absolut. Also Lichtkonzept im Prinzip ist die Frage.
Ja, darauf kann man jetzt wahrscheinlich runterbrechen.
Ja, boah, das ist ja gut. Also das habe ich jetzt für mich final gelöst, hoffe ich. Also wobei, einen Teil des einen Lichtkonzepts habe ich schon verloren. Da muss ich nochmal nachlegen. Ich hatte ja von dir netterweise die Supernova Airstream 2 geschickt bekommen, die du in deinem Portfolio da noch hast. Und ich hatte eine Lisein 2400 Plus gekauft. Eigentlich gar nicht so sehr wegen des unfassbaren Lichtbildes, sondern wegen des unfassbar dicken Akkus, der da drin ist. Der hatte, glaube ich, 10.000 Milliampere-Stunden. Und bin damit mal gefahren und dann war ich allerdings irgendwie mit dem Lichtbild, so blöd es klingt, überhaupt nicht zufrieden. Also das Ding war furchtbar hell. Also das war wirklich ein Flaggscheinwerfer. Also man kann gar nichts Negatives sagen. Aber ich hatte immer irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so mit Nicht-STVZO-Lampen fährt, so ein Schild in 200 Meter Entfernung reflektierte schon. Weißt du, man kann ja immer so kurz Hand davor hat, dann sieht man das ja. Und da dachte ich mir, ja, so richtig gut ist das, glaube ich, nicht. Also ne, wir scheißen auf die STVZO. In manchen Bereichen interessiert mich das auch nicht, aber in dem Bereich finde ich das schon so ein bisschen... Also es hat seinen Grund, habe ich so. Und ich habe mich damit irgendwie nicht wohl gefühlt. Und das war ein großer Brecher. Das war ja auch alles gut und ne, wegen des Akkus alles tutti super. Aber irgendwie habe ich mich damit so mit Blenden und groß und so nicht so hundertprozentig, konnte ich damit nicht warm werden. Und dann war es auch, dass die eigentlich gar nicht für die Upside-Down-Montage so vorgesehen war, sondern man konnte sie so montieren und das war auch mit einem GoPro-Bound völlig in okay. Aber irgendwie war das nicht so. Kennst du das, wenn du dich einfach mit irgendwas nicht so richtig wohlfühlst, obwohl es eigentlich irgendwie funktionieren könnte und wird, aber ja. Na, und dann habe ich mich nochmal umgeguckt, ne? Du hattest den Vorschlag mit der Supernova und dann bin ich auch schlichtweg und ergreifend, habe ich gesehen, fiel mir nochmal ein, dass Lupine ja auch eine mit internem Akku hat, weil es ganz so viel Geld für nochmal was mit dem externen Akku wollte ich nicht ausgeben. Ja, und dann habe ich da die auch mal geordert, die SL Grano. Und bin die drei dann an einem Samstag, zum Karnevalssamstag, mal einfach nebeneinander, also im Sinne von nacheinander Probe gefahren. Es gibt hier so eine Runde, die dauert so eine halbe Stunde ungefähr. Also man fährt eine Dreiviertelstunde raus, fährt dann in so einen Rundkurs von einer halben Stunde und den kann man halt beliebig auch fahren. Und dann bin ich mit jeder Lampe einmal gefahren. Und also die Supernova ist natürlich super hochwertig und wirkt auf mich so total stabil, aber irgendwie mit dem Lichtbild, das war halt so ein runder Kegel, so das typische. Und auf so einer Strecke über einen Deich, wo es wirklich sehr dunkel auch war, also ich hatte mir diese Strecke bewusst ausgewählt, war das schon okay, aber irgendwie hat sie mich nicht komplett überzeugt, weil der Lichtkegel auch nicht so direkt vor dem Rad anfing, sondern ein bisschen weiter vorne. Vielleicht hätte ich das noch anders justieren müssen. Dann hatte ich nochmal die Design im Vergleich dazu, die natürlich ein unfassbares Licht macht. Also ich konnte die Dörfer gefühlt alle mit erleuchten, aber und dann hat die Design einfach die Lupine einfach für mich am besten funktioniert. Also so ein schöner, gerader, links und rechts abgeschnittener Teppich, weit genug nach vorne, da dann aber auch abgeschnitten. Das war einfach so direkt montiert, sah gut aus, hat funktioniert, bin ich eine Runde mitgefahren. Alles super. Und dann habe ich da gedacht, okay, da kannst du jetzt einen Haken dran machen.
STVZO-konform?
Ja. Also, und selbst wenn die einzige gewesen wäre, die nicht STVZO wäre, hätte ich die genommen. Aus dem einfachen Grund, weil das Lichtbild für mich so wenig störend für andere wirkte, aber genau das ausleuchtete, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf dem, in Anführungszeichen, Trail ist oder wie traillastig die Strecke wirkt oder schnell bergab. Aber ich kaufe jetzt eine teure Lampe auch nicht nur für diesen einen Tag, sondern werde sie auch noch ein paar Mal anders benutzen wollen. Und da war das jetzt für mich einfach, wenn auch nicht eine günstige, aber die Vernunftlösung.
Und die kann man auch upside down montieren?
Die kann man nur upside down montieren. Die hat eigentlich nur einen GoPro-Mount. Die hat nichts anderes, um die zu montieren. Und hat noch den Vorteil, weiß ich jetzt nicht, ob es ein Vorteil ist, aber es ist einfach so, dass du ein Kabel dazu kaufen kannst, welches so eine Art Gummilippe drum hat vorne. Und damit schließt du dann, hast du einen USB-C-Anschluss. Das Kabel selber, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an dem ganzen Setup habe. Was aber auch ein individuelles Problem von mir ist. Wenn man die Upside-Down unterm Tacho montiert, hat man dann ein Kabel, was 40 cm lang ist. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich perfekt dafür, dass man in der Oberrohrtasche eine Powerbank hat oder meinetwegen sogar auch noch in der Unterrohrtasche. Unterrohr, also so im Rahmendreiecktasche. Mhm. Da ich aber die Lampe voraussichtlich an einem Aerobar vorne montieren werde, an einer Bridge, wird dieses 40 cm Kabel einfach zu kurz sein. Und Lupine bietet leider Gottes nur dieses eine Kabel in dieser einen Länge an und kein zweites, weswegen ich dann mit einer Verlängerung, einem Verlängerungskabel arbeiten muss. Das finde ich ein bisschen doof, aber...
Ja, das Blöde ist, dann hast du es ja nicht wasserdicht, ne?
Ja, doch das würde ich, also da mache ich einfach, also da, wo ich die aneinander anschließe, da klebe ich einfach 5-mal Gafferband drumherum, dann ist das schon wasserdicht.
Ja.
Also ich mache halt aus dem ein Kabel, ne? Also ich fände eigentlich besser, wenn man danach sagen würde, okay, es gibt halt Ausnahmefälle, warum auch immer, welche auch immer, wie auch immer. Das kostet ja, also es ist ja nicht, dass man mehr Entwicklungsarbeit hätte und in der Produktion wird das ja auch nicht deutlich teurer sein. Ne? Deswegen, finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht weiterdenkt oder werde ich den, hatte ich auch immer mal vor, den mal als kurze Nachricht zu schicken oder eine E-Mail. Kann mir nicht vorstellen, dass ich der Erste bin, der da irgendwie zu so einer Verlängerung greifen muss. Und wenn man zu dieser, also die hat irgendwie, insgesamt hat die sechs oder fünf Stufen. Also es gibt einmal den normalen Modus und einen Eco-Modus. Hm. Und der in jedem dieser Modi dann 3 Stufen. Also Tagfahrlicht, dann normales Abblendlicht und so eine Art Full-Power-Licht. Und das hat, wenn ich das richtig erinnere, in der, warte, jetzt gucke ich nach, bevor ich irgendwas Falsches sage, in dem, man kann sie nicht betreiben in der höchsten Lichtstufe und zeitgleich laden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, blöd. Einerseits, andererseits ist der Unterschied zwischen der stärksten und der zweitstärksten Stufe auch wirklich nicht so groß. Also das ist nicht so, das fand ich jetzt völlig okay.
Ja, wahrscheinlich verbraucht die dann so viel Strom, das kannst du durch das Laden nicht wieder zuführen.
Genau, das, genau so ist es. Und da hält die auch nur, also wenn man jetzt keine Powerbank noch dazu irgendwie hat, hält die, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich suche schnell, 1/4 Stunde, was jetzt wirklich nicht lang ist, aber das ist wirklich auch dann, das ist, glaube ich, das Licht, was ich jetzt in unserem Use Case benutzen würde, wenn es wirklich mal sehr, sehr stark bergab geht.
Ja.
Also wirklich, das brauchst du eigentlich nicht. Genau, da hält sie an, das sind dann 10 Watt. Und die leuchten dann 1/4 Stunde. Genau, und dann gibt's im Eco-Modus dieses Abblendlicht. Das hat dann 7 Watt, das braucht dann 2,5 Stunden oder hat 2,5 Stunden. Dann gibt's das normale gedimmte Abblendlicht, 4 Watt mit 4,5 Stunden. Dann Eco-Abblendlicht gedimmt, 3 Watt mit 5,5 Stunden. Und dann gibt's jeweils noch das Tagfahrmodus mit 1,5 Watt, das hält dann 12 Stunden. Also ich werde jetzt mal testen, wie viel Stunden, also ich lege das jetzt einfach auf den Schreibtisch, so. Und fahr mal mit diesem Abblendlicht gedimmt, also ich fahre nicht, sondern drunter liegen, mit diesen 4 Watt und guck dann mal, wie lange eine 10.000 Milliampere-Stunden Powerbank plus die Lampe dann aushält.
Okay, ja, bedeutet natürlich, dass wenn du die jetzt so eine Nacht komplett verwenden willst, dann ohne Nachladen wird es schwierig oder knapp.
Nee, ohne Nachladen geht das nicht. Nee, das... ja. Aber dafür, weißt du, ich leg das Kabel ja einmal rum und dann kann ich es du kannst die ja benutzen und gleichzeitig laden. Hm. Und wenn ich diesen Modus mit 4 Watt nehme, der eigentlich 4,5 Stunden hält, der für mich jetzt schon sehr hell wirkte, ich habe ja auch immer noch die Helmlampe dazu, glaube ich schon, also wenn bei 4 Watt die gleichzeitig lädt und Betrieb hat, dann ist das, wird das mit der Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit ausreichen. Falls irgendein Hörer Erfahrung da hat, auch gerne melden. Ich höre da natürlich gerne zu.
Ja. Aber komisch, dass die keine längeren Kabel als Zubehör anbieten. Also ja. Bei Supernova, da kriegst du jedes Kabel in diversen Längen.
Ja.
Hatte ich nämlich letztens eins für die, Ich habe ja diese M99 Die Pro und da gibt es so einen Schalter fürs Fernlicht und da bräuchte ich ein längeres Kabel und das gab es in 3-4 Längen.
Naja, glaube ich. Ich glaube einfach, dass das nicht so das Kerngeschäft eigentlich von denen auch ist, ne? Also das, und dabei ist ja mit diesem Zubehör, da ist ja das einfachste Geld zu machen überhaupt. Also das, ja. Weil die Produktion von einem Kabel, ob du das jetzt, wenn du jetzt einen 40 Zentimeter hast und dann auch noch eins mit 80 meinetwegen kreierst oder mit einem Meter, kostet ja jetzt nicht mehr in der Produktion. Ne? Und das gibt aber wirklich nur in dieser, ich gucke jetzt nochmal, dass ich auch nichts Falsches sage. Ne, USB-C-Kabel für 14 Euro. Aber das ist, soll dann halt angeblich durch diese Verform und durch diese Lippe drumherum auch dann wasserdicht sein, zumindest Spritzwasser geschützt, und das ist mir dann doch wert gewesen.
Ja, das ist schon wichtig, weil wenn es dann doch mal regnen sollte, da hast du sonst echt Probleme.
Ja.
Dass irgendwie das Kabel defekt ist oder dadurch das Wasser eintritt, die ganze Lampe am Arsch ist und dann hast du ein großes
Problem. Das Problem ist nur, ich habe dieses Kabel mitsamt der Tasche der Lampe irgendwo in der Wohnung hingelegt und ich finde es nicht mehr. Das ist das Problem. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Also es wird schon noch auftauchen, hoffe ich.
Ja. Ansonsten der Wichtel findet es. Hm? Der Wichtel hat es versteckt.
Ja, ich habe zuletzt eine Sonnenbrille verloren, eine Fahrradsonnenbrille hier in der Wohnung. Und die ist wirklich nach also 2 Monaten wieder aufgetaucht. Und zwar in einer komplett irren, aber das möchte ich gar nicht sagen, wo, aber an einer Stelle, wo ich es niemals gedacht hätte. Auch so, dass man sie jederzeit hätte sehen können, aber sie war halt, ne, ja. so fotochromatische, die durchsichtig dann war und schwarze Bügel und hat man nicht gesehen. Die lag da einfach so rum im Wohnzimmer an einer Stelle. Niemand gesehen. Nun ja, also Lichtkonzept und hinten halt, da sind wir, da weißt du ja dann auch noch nicht so richtig Bescheid, ne? Wenn du jetzt
überlegst. Im Rücklicht.
Ja, ein Rücklicht. Nee. Gut, ja.
Nee, da haben sich gerade wieder neue Optionen aufgetan.
In welcher
allerdings Hinsicht? Recht kostspielig.
Ah, ja, das hält
mich da jetzt dann doch noch ein bisschen von ab.
Ja, okay, da kommen wir dann gleich vielleicht in dem anderen Zusammenhang zu. Ja, und als ich das nämlich dann, darauf wollte ich eigentlich hinaus, als ich nämlich die drei Lampen dann so getestet hatte, also denke ich mir auf einmal, was ist das denn jetzt hier in diesem Lichtkegel? Also, was fing es so leicht an zu regnen? Und ich hatte durch Zufall schon, ich würde jetzt mal sagen, nicht meine allerwärmsten Sachen, aber ich war schon für eher schlechtes Wetter ausgerüstet. Und dann fing es wirklich auf einmal an zu schneien. Also das war so, hä? Das habe ich jetzt gar nicht bestellt. Und so konnte ich immerhin...
Auf dieser Tour, wo du die drei Scheinwerfer getestet hast.
Also zum Glück bei der letzten Lampe. Also es hat so geschneit dann von einer Sekunde auf die andere. Und dass ich die Helmlampe, weil ich dachte, ne, okay, dann fahr jetzt mal zurück, einfach mal voll Power auf die Lupine Helmlampe, voll Power auf die Lupine unten, damit ich mal so gucken kann, wie sich das anfühlt, wenn man dann mal wirklich in die Situation kommt, dass man alles anhat und ja, dann so im Gelände auch vielleicht wäre. Ne? Mhm. Und dann muss ich die Helmlampe ausmachen, weil der Lichtkegel hat so die Flocken angeleuchtet, dass die reflektierten und geblendet haben. Kennst du das? Wenn es,
okay.
Ja, und ja. Dann, ja, das war schon ziemlich bescheuert. Naja, und
das
dann,
erinnert mich so ein bisschen an im Nebel fahren und keinen Nebelscheinwerfer haben.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, ein ähnliches Problem.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also das, ich bin jetzt nicht so ein Autonebelfahrer oder überhaupt Autofahrer, aber ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das so ähnlich ist. Ja, war unschön. Und dann kam ich wirklich zu Hause an und musste mir erstmal den Schnee so von den Klamotten runterklopfen. Und,
aber du hast es ja geschafft.
Ja, und es war ja alles auch noch im Dunkeln dann, weil ich musste im Dunkeln fahren, damit ich die Lichter testen konnte. Also ganz komische Tour war das. Haben mich auch viele Arbeitskollegen dann für ziemlich bescheuert gehalten, als ich gesagt habe, ich will im Dunkeln Lampen testen. Aber naja, der Ruf ist ja eh dahin. ja, dann lass uns doch einfach gleich mal das nächste Thema dann mit deinem Thema verbinden. Lichtkonzept und was ein Licht kann ja noch mehr. Du sprichst von der neuen Garmin, wie heißt sie? Varia Radar.
Rear View 820, irgendwie so.
Und ich spreche von der Sigma Reco 80 Link. Reco 80. Radarrücklicht. Keine Ahnung, was Reco bedeuten soll. Muss ich mal nachfragen. Ach,
das Teil von Sigma ist auch ein Radarrücklicht.
Ja, genau. Ich habe es hier vor mir liegen. Also so direkt vor mir. Also ich habe es jetzt in der Hand.
Ja.
Hast du den Link? Soll ich dir mal schicken oder kannst du?
Ja, schick mal. Ja, das Sigma-Teil, da kannst du ja was zu sagen.
Also ja, vielleicht fange ich damit an, weil das ist das das ältere Modell sozusagen. Genau, ich habe das ist, glaube ich, letztes Jahr so kurz vor Weihnachten rausgekommen. Und also es gibt's ja jetzt von Lisein, von Wahoo, von Garmin gab es das, von Sigma hat jetzt nachgezogen und hat so ein Rücklicht rausgebracht, was auch gleichzeitig ein Radarrücklicht ist. Und ich würde gerne sehr viel Gutes sagen. Es kann das, was alle anderen auch können, und das macht es sehr gut. Alleinstellungsmerkmal war jetzt für mich an der Stelle, du kannst das koppeln mit der Aura 100. Das ist eine Lampe, die ich auch besitze. Die Aura 100 zeigt auch an, wie viel Batterie noch die Rücklichtlampe hat. Es gibt von Sigma Blaze und dann sind die gekoppelt und dann siehst du A, wie viel Batterie hat noch das Rücklicht und B, wenn du in den Tunnel reinfährst, der Umgebungslichtsensor von vorne der Lampe macht hinten das Licht mit an. Ist ein nettes Gimmick. Also wenn du jetzt, tut nicht weh, ist wahrscheinlich auch nicht sehr, sondern nicht teuer dafür. Und so kannst du das auch mit diesem Rücklicht dann koppeln. Ne? Also das, und du kannst vorne an- und ausmachen mit der Taste dann, das ist ganz nett. Vom Design finde ich es ein bisschen altbacken vielleicht aber auch jetzt nicht irgendwie. Es ist so ein viereckiges Ding, knapp 10 Zentimeter würde ich jetzt schätzen, groß, hoch. Also Sigma sagt irgendwie 140 Meter nach hinten. Ich habe jetzt keinen Zollstock dabei gehabt, aber alle Autos kommen und ne, 500 Meter Sicht hinten kann ich jetzt auch nicht nachmessen. Aber es hat mir stabil angezeigt, wenn Autos kamen, also genauso wie es auch am Garmin gemacht hat. Also es war halt sehr, sehr zuverlässig, wenn auch ein Fahrrad auf dem Fahrradweg hinter mir, ne, also wenn du an der Ampel gestanden hast, zum Beispiel mit dem Fahrrad und ein Fahrrad fuhr auf dem Fahrradweg und an dir vorbei, hat es auch angezeigt. Kopplung war kein Problem mit dem Garmin, also man muss auch nicht in Sigma-Tacho dafür zwingend fahren. Sie geben an, bis zu 15 Stunden Laufzeit. Von den Touren, die ich damit gefahren bin, kann ich mir das vorstellen, dass das passt. Also ich habe immer da ein bisschen nachgeladen und so, das sollte aber kein Problem sein. Und funktioniert auch gut. Also das Design ist jetzt so rechteckig im Vergleich zu dem alten Garmin, das war ja so rund. STVZO ist das Rücklicht hier geeignet. Hat ein Bremslicht und so ein Notfall-Dingsbums. Ne? Also wenn man es richtig in die Eisen brettert, dass es noch mal heller leuchtet. Ja, also ich finde, man muss halt wissen, wie viel es einem wert ist. Wir hatten mal mit Markus darüber gesprochen, er hat gesagt, ich fahre manchmal stundenlang und dann kommt kein Auto und dann freue ich mich wahnsinnig, wenn eins kommt und dann leuchtet das da auf. Wenn ich durch die Kölner Innenstadt fahre, dann ist das natürlich wie, keine Ahnung, dann blinkt das halt die ganze Zeit, dann ist das nicht, dann ist mein Anwendungsfall nicht dafür so richtig, ne? Aber ich kann mir, also immer wenn ich so ein Ding habe, dann benutze ich sehr, sehr gerne. Aber wenn ich es nicht habe, ist mein Verlust, oder wie soll man sagen, ne? Also ich vermisse es da nicht. Ich denke mir nicht, boah, heute kann ich nicht Fahrrad fahren gehen, weil ich kein Radar habe. So ist es irgendwie. Aber wenn jemand nach so einem Gerät sucht oder wenn einer so ein Radar möchte, und die gibt's dann auch mittlerweile in verschiedenen, ich sag mal, Preiskategorien, oder mittlerweile gibt's da ja auch von bis, ist das, ich glaube, die offizielle UVP, ich meine, ich habe 150 Euro im Kopf. Wahrscheinlich ist der Straßenpreis schon ein bisschen runtergegangen, kann ich mir vorstellen.
120 Euro.
120, hast du schon gefunden? Okay, ich war auch gerade am Suchen. Ja, genau, 120 Euro. Also wenn man ein Radar möchte, dann kann man für 120 Euro hier ein wirklich sehr, sehr gutes Radar bekommen. Das ist wirklich dem aktuellen Stand der Technik. Bis vor 4 Wochen entspricht. Und weiß jetzt nicht, ich habe die Preise von den Lisein und also ich glaube, Garmin ist da in einer anderen Liga, vor allen Dingen mit dem neuen und dem Preis davon. Aber von BBB ist, glaube ich, auch eins rausgekommen. Aber das ist alles so preislich das Design liegt bei 130 Euro, ein bisschen drüber sozusagen. Ihr macht mit dem Sigma, wenn ihr ein Radar möchtet, auch definitiv nichts falsch. Wenn ihr sagt, die anderen sind mir zu hochpreisig, ich möchte ein bisschen weniger ausgeben, ist das Sigma für das Geld ein Top-Produkt. Und ja, ich benutze sehr gerne, werde es jetzt bald wieder zurückschicken müssen, leider. Aber dann ist das so. ob ich mir eins kaufen werde, ich überlege noch. Bin noch unentschlossen. Und in dem Prozess bist du auch gerade drin.
Ja, für ein super Grewe wird man es wahrscheinlich nicht benötigen, tipp ich mal.
Nee, glaube ich auch nicht. Also, aber andererseits, wer weiß, ne? Also, wenn du jetzt am zweiten, in der zweiten Nacht oder so, vielleicht dann doch noch ein paar Stunden ins Dunkle, im Dunkeln fährst und dann hier schon in Richtung Koblenz, Mainz, der Gegend unterwegs bist und weiß ich nicht, wie viel man dann wirklich nur durchs Gelände fährt und wie viele Straßen man auch kreuzt. Vielleicht ist man auch glücklich, wenn man ein anderes Produkt, wenn man so ein Radar dabei hat. Das kann ich, ohne die Strecke jetzt schon zu kennen, irgendwie schwer einschätzen.
Ja.
Aber du bist Team Rearview.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich meine, der Preis ist natürlich eine ganze Ecke höher. Der empfohlene Verkaufspreis sind 300 Euro für den Garmin. Jetzt habe ich ihn schon für 270 irgendwo gesehen. Und das ist ja immer noch mehr als doppelt so viel als der Sigma. Und im Grunde macht es nichts anderes. Es leuchtet. Wenn ein PKW näher kommt, leuchtet es heller. Bei dieser STVZO-5-Version, die nicht STVZO, die kann, glaube ich, noch mehr. Also verschiedene Blinkmodi und so, aber klammer ich jetzt mal aus. Und ja, im Grunde einfach nur ein Radarrücklicht, wie du schon sagtest, wie schon von zahlreichen Herstellern welche gibt. Nur dieser neue Rearview 820, der hat dann halt noch so ein paar interessante neue Optionen, aber ob das jetzt wirklich reicht, so viel Geld mehr zu kaufen, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher. Also beispielsweise erkennt das Gerät dann die Größe von den Fahrzeugen. Also ist es ein kleines, mittleres oder ein großes? Scheinbar gibt es da nur diese drei Abstufungen. Und was lese ich hier noch? Der Überholabstand, der wird visuell angezeigt. Das stelle ich mir interessant vor. Also dann sehe ich, wie der voraussichtliche Überholabstand ist zu dem Fahrzeug, was da von hinten auf dich zurollt.
So würde ich die Aussage auch interpretieren, ja.
Interessant.
Also ist es das muss man jetzt auch sagen, das ist das Rücklicht. Sieht man 350 Meter? Das war jetzt, glaube ich, sogar bei der Sigma mit 500 Metern angegeben. Ich dachte gerade, der Radar ist 350 Meter lang. Das wäre ja nochmal ein anderer Schnack. Aber die Leuchte ist bis zu 500 Meter weit sehr gut sichtbar, sagt Sigma. Ich finde das immer sehr schwierig zu beurteilen. Also ich selber kann es ja nicht sehen. Und wenn ich meiner Frau sage, fahr mal bitte mit dem Auto hinter mir her und guck mal, wie lange du mich noch siehst, dann hält die mich wahrscheinlich endgültig für komplett geisteskrank. Was mich irritiert hat oder schon fast gestört hat, wenn du diese sogenannte bei Garmin erweiterte Fahrzeugerkennung hast, ne, dann nimmt ja der, dann entscheidet ja der Tacho in der Sekunde für dich, dass er dir den halben Screen Space, keine Ahnung,
ja,
wegnimmt.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde in dem Moment immer, ne? Also wenn ich gerade vor allen Dingen in der Navigationsszenerie bin oder sonst was, müsste man mal in der Realität ausprobieren, ne? Wie wichtig mir sozusagen das Radar ist dann im Vergleich zur Navigation oder was ich da auch sonst mir anschauen möchte.
Ja.
Aber im Zweifel ist natürlich der LKW, der von hinten mit 180 angebrettert hat, kommt und mich gleich übermangelt, wichtiger. Das ist auch klar.
Ja, das muss man da ausprobieren, ja.
Also ich bin, glaube ich, bei dir. Ich finde es unter technischen Gesichtspunkten auch alles sehr, sehr interessant und spannend. Nur mir wäre es nicht die 300 Euro wert. Ich rede jetzt UVP, ne? Also das Doppelte sozusagen, glaube ich nicht. Also für mich nicht.
Ja.
Aber ich kann deine Neugierde sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, es hat mir so eine technische Neugier. Ja. Und hier weitere Funktion ist beispielsweise, man bekommt angezeigt, wenn Fahrzeuge hinter mir die Spur wechseln.
Wenn der auf Zielflug geht.
Dann wäre es natürlich schon besorgniserregend.
Ja, aber was machst du? Also ich hätte auch ein bisschen Sorge, dass ich mich davon mehr verrückt machen lasse als nötig.
Ja, ich meine, klar, am Anfang erstmal alles ungewohnt, viele Infos, das muss man erstmal einsortieren und dann nach der, weiß ich nicht, dritten, vierten Fahrt, dann hat das wahrscheinlich wieder einen ganz anderen Stellenwert, einen viel niedrigeren. Und diese ganzen hübschen neuen Gimmicks, die das Gerät extra kann, sind wahrscheinlich gar nicht mehr so viel wert. Ja, ansonsten ist halt nur interessant, Garmin hat ja diese Connect-IQ-Apps und es gibt halt auch eine Connect-IQ-App, mit der man dann das Radar-Rücklicht quasi noch genauer konfigurieren kann. Also beispielsweise, dass das Rücklicht tagsüber nicht leuchtet, es sei denn, da kommt halt ein Fahrzeug von hinten.
Mm, ja, okay.
Und dann kann man halt einstellen, nur dann geht das Rücklicht an. Also es ist nicht permanent an und das wirkt sich natürlich dann nochmal positiv auf die Akkulaufzeit aus.
Ja. Und stimmt, das fällt mir noch ein. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich bisher gelesen habe, ist es auch so, dass das bei anderen Radars ist es ja so per Definition immer so, dass ein Fahrzeug, was mit gleichbleibender Geschwindigkeit hinter dir fährt, irgendwann verschwindet.
Ja.
Und das ist da wohl auch nicht der Fall. Das war so noch das, was für mich mit am Reißen rausstach. Und ja, du kannst es noch mit der Uhr, war es nicht auch so, dass du mit der Uhr verbindest und dann kann dir auch durch Vibrieren an der Uhr irgendwie angezeigt werden, dass jemand kommt, wenn du das vielleicht, also ich weiß nicht, ob das dafür bin ich nicht zu tief reingegangen, ob man quasi anstellt, dass es an der Uhr vibriert, statt auf dem Tacho sichtbar ist, das weiß ich jetzt nicht, das müsste mal jemand Kluges nachgucken.
Doch, es gab letztens ein Update für die Garmin-Uhren und das ist eine Funktion, die Uhren jetzt können. Also
ja, aber wird das dann trotzdem auch am Tacho angezeigt oder stattdessen?
Das, keine Ahnung.
Kannst
du das auswählen, aber man kann sich es auf jeden Fall jetzt durch Vibrieren mitteilen lassen.
Weil das wäre ja dann sozusagen für mich, wenn ich sage, ey, ich will es gar nicht auf dem Tacho so exponiert da irgendwie groß sehen, weil es mir von dem Screen was wegnimmt, aber ich möchte kurz so ein Vibrieren am Handgelenk, so nach dem Motto, ey, jetzt aufmerksam sein. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt, aber auch das muss ich sagen, für mich nicht 300 wert. Also da muss ich, da ziehe ich für mich, ich kann jeden verstehen, der neugierig drauf ist und das interessant findet, aber für mich wäre da der Drops ist hier lutscht, das ist, ne. Aber ja, das wäre die eine Alternative, die du hast für hinten. Oder genau. Hättest. Was wäre die, was sonst?
Sonst,
so eine Handvoll kleinen Rücklicht dann.
Ja, genau. Ich habe auch noch so ein Lupine-Rotlicht.
Ja, das ist jetzt schon mal keine schlechte Wahl.
Genau, ich meine, sowas geht natürlich auch. Ja. Leuchtet halt ausreichend hell und lange vor allem. Hm. Und ja, keine Neuanschaffung notwendig, das ist auch ein Vorteil.
Ja, absolut. Also ne, ich habe letztens mal, ich greife jetzt ein bisschen weg zu dem Vortrag bei der Cycling World mit der KI, ich habe unter anderem einen Fueling Coach. Ich habe so viele Trainer, das kannst du dir gar nicht vorstellen, du musst mich noch so auslachen.
Fueling Coach?
Ja, okay. Den habe ich mir mal ausrechnen lassen, wie viel Geld ich ausgeben muss, nur für das Fueling beim Super-GW. Da kriegst du ein Drittel Rücklicht für.
Okay.
Die ganzen Gels und Pulver und so, alles nur für diese 3 Tage.
Ja, okay, wenn man nur auf diese Sporternährung zurückgreift, klar.
Ja, klar.
Aber das kannst du ja nicht alles mitschleppen, also...
Schleppen, das ist alles. Das ist alles.
Also dann brauchst du ja noch einen Beiwagen.
Na, Anhänger. Ah, definitiv. Anhänger. vielleicht machen wir das dann kurz mit dem Taschenkonzept. Also kurz nochmal hier Recap, Reco A80, ne, und Radar, das eine wirklich am obersten Limit dessen, was gerade möglich ist, und das andere gute Basis, guter Preis für ein gutes Produkt. Das nochmal zusammengefasst beides. Taschenkonzept. Bist du da weiter? Weißt du da? Ich hatte ein Bild von dir gesehen, wie du deine Tasche vorne schon drauf hattest.
Ja, ich habe ja dieses eine Open mit dem Nabendynamo. Da habe ich ja einen Vorntrack, also einen Vorderradgepäckträger und eine Gram Diamond heißt die, glaube ich. Also von diesem Taschenhersteller Gram habe ich da jetzt eine Tasche auf diesen Vorntrack montiert und ja, das wäre auf jeden Fall eine Option, das schon mal als eine Tasche von vielen da zu montieren. Also es wird wahrscheinlich nicht ausreichen, weil die hat, glaube ich, nur eine Kapazität von 6 oder 7 Litern.
Oh ne, das würde
nicht. Da brauche ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr für Schlafsetup und diverse andere Sachen, die man so mitschleppen möchte.
Aber das glaube ich auch, vor allem wenn du ein Schlafsetup dabei haben willst. Also da wird das
dann... Dann das, sind diese 6 Liter schnell ausgeschöpft.
Der hat das ja hoffnungslos eigentlich. Also ich bin, ich bin mittlerweile, ich habe noch mir bei eBay eine Tasche geschossen für hinten, eine Satteltasche, eine kleine mit 7 Litern. Und also ich versuche jetzt mit einer großen Oberertasche von Telfin, mit einem Rahmendreiecktasche von Telfin und dieser hinteren 7-Liter-Tasche auszukommen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal ausgerechnet, das sind dann insgesamt so um die 13,5 Liter. Und ohne Schlafsetup müsste das eigentlich reichen.
Aber also, wenn du so viel Sporternährung mitnehmen willst, dann wird es schon wieder eng.
Meinst du?
Kannst ja auch ausrechnen.
Kapazität. Ja, kann ich auch ausrechnen. Ja, ich werde natürlich nicht nur mich davon ernähren. Ne? Also irgendwann mal so bei einer Bäckerei nochmal einfallen und sich irgendwie eine Kiste Laugenbrötchen und irgendwas Süßes dann holen oder so. Das werde ich jeden Tag auch einmal machen. Das geht's ja nicht. Also so nur geht's, da werde ich auch bescheuert von. Dann wird mein Magen auch irgendwann streiken.
Ja, wahrscheinlich. Also aber 13 Liter hört sich ja schon brauchbar an.
Ja, ne? Ich hätte zur Not ja auch noch für unter die Aero-Bars auch nochmal so eine 7-Liter-Tasche. Also wenn es gar nicht passt, ne, dann werde ich das noch dazu bauen. Das ist aber dann so eine Entscheidung, die kann ich auch kurzfristig treffen. Weißt du, da kann man ja irgendwie so leichte, so nochmal eine Daunenjacke, also nicht Daunenjacke, sondern so eine, ne, du weißt, was ich meine, so eine leichte
Windjacke oder was? Hm? Windjacke oder was meinst du jetzt?
Nee, so eine Puff-Puff-Jacke hier, weißt du, so eine warme, wenn es wirklich, wenn man morgens um 5 losfahren möchte und es ist noch sehr kalt, die man einfach dann schnell überzieht, die nach 2 Stunden irgendwie, die sind ja auch fast irgendwie 2 Faust groß zusammenschnürbar und dann tut das an der Tasche und die wiegen ja auch nichts, das tut ja nicht weh dann. Noch.
Ja, das stimmt.
Die sind nur voluminös, das ist das Problem. Aber ich versuche diesmal mich wirklich, ich bin ja jemand, der neigt dazu, viel zu viel einzupacken. Ich versuche mich da mal zurückzuhalten. Also vielleicht nicht die Pumpe, die 2 CO2-Kartuschen und die elektrische Pumpe, sondern dass man die CO2-Kartuschen einfach weglässt.
Ersatzschlauch, Ersatzreifen.
Setz mir nicht so Flöhe ins Ohr. Also 2 Schläuche nehme ich definitiv noch mit als Ersatz, oder?
Ja. Da fängt es schon an. 1 oder 2. Wobei du kannst ja auch hier leichte, dünne Schläuche nehmen.
Dann ja, ich hatte eigentlich vorgesehen, 2 Ersatzschläuche und ein Aerotan noch mitzunehmen. Ich habe ja nur einmal Tubeless. Ich habe nur einen, also das vordere ist irgendwie, das mag nicht mehr. Tubeless fahren, deswegen muss ich einen Schlauch einziehen, deswegen nur dann einen Schlauch mehr. Wobei ich da letztens einen interessanten Tipp gelesen habe, ich habe einmal das Band neu gemacht und das hat nichts gebracht. Also es wird immer noch durch die Speichenlöcher tritt Luft aus. Und dann habe ich den Tipp irgendwo gelesen, dass wenn man ein neues Felgenband benutzt hat, also eingezogen hat, ne, dann schön mit Nadel und nicht mit Schraubendreher, sondern mit heißer Nadel, das kleine Loch und so weiter, also alles Vorschrift, die sich mir gemacht hat, dass man dann in der ersten Nacht den Reifen aufzieht mit Schlauch, mit möglichst so hart rangeht wie überhaupt mit dem Druck, weil dann über Nacht nochmal der Reifen das Felgenband nochmal tiefer reindrückt.
Das hört sich sinnvoll an, auf jeden Fall. Aber mir fällt gerade noch ein, vielleicht ist dein Felgenband nicht breit genug?
Doch, ist breit genug.
Okay.
Also ich habe mit dem DT Swiss Techniker gesprochen und der hat mir empfohlen, die und die Breite zu nehmen. Und der kennt ja seine Räder. Also deswegen, da bin ich, ja, wäre sonst auch ein Grund, aber das kann es nicht sein. Ich habe sogar mal einfach auf das alte Felgenband ein neues Felgenband draufgeklebt, sodass ich 2 Felgenbänder hatte. Das hat auch nichts gebracht. Außer, dass es ziemlich dumm aussah. Und ich mich ziemlich dumm gefühlt habe.
Es gibt von Fluke, das ist so ein Messgerätehersteller, für 25.000 Euro ein Messgerät, mit dem man ja so visuell darstellen kann, wo jetzt hier die Luft austritt.
Ja, also ich habe einfach eine Tonne Wasser genommen und habe den Reifen habe das Rad reingehalten. Das kostete 24.999,5 € weniger und habe gesehen, es tritt aus dem Speichen, also da, wo die Speiche in die Felge geht, aus.
Also ich würde mich damit nicht zufrieden geben. Da würde ich vielleicht noch andere Felgenbänder versuchen, zum Beispiel von Schwalbe. Da gibt's
ich habe das von Schwalbe.
Ach, du hast das von Schwalbe,
ja, verdammt. Genau, das habe ich genommen.
Ja, diverse andere Hersteller. bis es irgendwann dicht ist. Das gibt's so gar nicht.
Ja, ich habe es einmal versucht. Das war lustigerweise letztes Jahr nach der Cycling World. Ich werde es jetzt nochmal versuchen. Also der DT-Techniker meinte auch, in 90% der Fällen ist das Felgenband. Und
es gibt auch von DT Swiss ein Felgenband.
Ja, das wäre vielleicht nochmal ein Versuch wert. Also ich habe ja von dem Schwalbe noch mehr als genug. Das werde ich jetzt nochmal verwenden. Und wenn das nicht klappt, nehme ich das von DT Swiss. Und wenn das nicht klappt, dann fahre ich einfach mit Schlauch.
Ja. Das tut mir in der Seele weh.
Ja, aber ich fahre ja lieber, als dass ich das immer wieder ausprobiere.
Ja, aber das hat doch nichts mit Fahren zu tun.
Ja, eben nicht mit Fahren, genau. Hast du recht eigentlich. Ja, muss ich nochmal probieren, aber lass uns über schöne Dinge reden. Nicht, dass du das recht.
Ja, okay.
Ja, also Taschenkonzept. Ich versuche diesmal, mich zurückzuhalten. Und wenn es so ist wie jetzt, dann nehme ich 2 Schläuche normal und einen Arirotan mit, und wenn es wirklich noch dicht wird, also wenn ich vorne und hinten tubeless habe, oh, dann reichen mir auch 2 Schläuche. Dann nehme ich einen Arirotan und einen normalen mit.
Ja, okay. Das sollte reichen.
Ja, und dann ansonsten haben wir unsere Packliste, wo wir uns gegenseitig jetzt noch Tipps geben und Anregungen. Vielleicht werden wir die mal so gegen Ende noch veröffentlichen, und dann kann jemand noch sagen, was uns noch fehlt. Wichtig ist ein zweites Paar saubere, schöne Socken. Das soll angeblich am zweiten Tag die Laune wirklich mächtig erhöhen. Oder also am dritten Tag.
Viel wichtiger ein zweites Paar Bip-Shorts.
Ja, das auch, auf jeden Fall. Also das werde ich auch auf jeden Fall machen. Und ja. Und gerne hätte ich mal endlich die Strecke. Aber die wird ja erst kurz vorher bekannt gegeben. Es gibt ja noch diese super Grevé-Serie, hast du davon, das weißt du auch, ne? Dieses Quartett Niederrhein.
Nee.
Es gibt eine Grevé-Serie oder mehrere Grevé-Serien, und eine gibt es, die nennt sich dann Grevé Niederrhein. Die Daten sind schon bekannt, aber nicht die Strecken. Die muss man da, glaube ich, also die Idee ist, dass man die, glaube ich, kauft. Muss ich mal gucken. Also eigentlich habe ich mehr als genug Strecken, dass ich mir jetzt nicht irgendwie noch Strecken kaufen müsste. Aber andererseits finde ich dieses ganze Projekt und so, also das scheinen Menschen zu sein, die man auch vielleicht gerne unterstützt. Deswegen werde ich das vielleicht kaufen und das als Spende sehen. Und die Strecken dann einfach so mal fahren. Ich schicke dir gerade schon mal den Link dazu.
Hört sich auf jeden Fall interessant an.
Genau, also einmal im Niederbergischen 100 Kilometer mit 500 Höhenmeter, zwischen Rhein und Maas 200 Kilometer mit 500 Höhenmeter, über Dünen bis zum Reichswald 300 Kilometer mit 950 Höhenmeter und in den weiten Bogen durch den Niederrhein 400 Kilometer mit 1200. Gibt immer einen Social Grevé, also dass man da gemeinsam fährt, und ansonsten irgendwie so ein Zeitraum von 4 Wochen. Aber wenn du die Strecke hast, kannst du ja auch irgendwann fahren, glaube ich. Die sind jedenfalls auch bei der Cycling World, da werde ich die mal ansprechen. Das Grevé Quartett, okay. 26. Ja. Wieso bin ich jetzt dahin gekommen? Taschen? Genau, da kann man, also ich überlege auch, ob ich eine große Oberrohrtasche, große Rahmentasche, ich habe ja jeweils auch noch ein kleines Exemplar, vielleicht auch oben groß, unten klein, oben klein, unten groß, und da werde ich dann oft genug rumprobieren können und wollen.
Ja.
So ist das im Moment. Aber auf der Rolle ist das eh alles egal. Swift Games, bist du da mitgefahren schon? Tour de Swift, Swift Games, du bist ja andauernd bei Swift, aber machst du solche Sachen auch mit?
Tour de Swift, das waren, glaube ich, insgesamt 18 Etappen. Und die habe ich alle durch.
Ja. Ich auch.
Außer die Rennen, die habe ich irgendwie nicht mitgefahren, aber naja.
Nee, ich auch nicht. Ich bin auch nur die ganzen Strecken sozusagen abgefahren, am letzten Wochenende nochmal schnell auf 2, damit es vollständig ist. Dieses Vollständigkeitsdenken dabei ist auch albern eigentlich, ne?
Ja, gut, man muss ja irgendwelche Ziele da setzen.
Ja, das stimmt.
Ja, und Swift Games ist ja jetzt aktuell, und da habe ich auch, ich glaube, 2 Strecken fehlen noch.
Ach, fährst du nur die Strecken oder fährst du die Rennen?
Nee, die Rennen habe ich jetzt ausgeklammert. Aber ich glaube, man muss auch Rennen fahren, oder?
Ja.
Ja, okay, dann fehlen die mir auch noch.
Also weiß ich nicht genau, ob man das muss. Also, aber dann bist du, ich bin die erste Strecke, bin ich in einem Rennen gefahren. Und ich bin ja dann auch, du bist ja derjenige, ich glaube, die kann man nur, als wenn das richtig gewertet werden soll, im Rennen fahren, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich habe mich auf jeden Fall bei der Tour de Swift auch schon gewundert. Anfangs waren da Rennen dabei, aber nach einer Zeit waren diese Rennen...
die sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum.
Ach so, okay. Deswegen wurden die mir nur zeitweise angezeigt. Ja, macht Sinn.
Ja. Und ich glaube, gleich ist es auch bei den Swift Games, also dass die erste Runde, diese 17 Kilometer Stage 1, die war von bis, weiß ich gar nicht genau, aber die ist jetzt, also das war letzte Woche, einmal einfach gesagt. Ich weiß gar nicht, wann genau, von wann bis wann. Und genau, da bin ich das eine Rennen am Dienstag oder Mittwoch oder so mitgefahren. Ich muss ja sagen, du hast das, wir hatten vor Jahren mal den Sendungstitel, wird der Kettenhund wieder losgelassen oder irgendwie sowas. So geht mir das dann bei solchen Zwift-Rennen, ne? Da will ich zum Tier. Da will ich ein anderer Mensch.
Alle preschen nach vorne. Ich meine, und du fährst ein Rennen mit. Was willst du denn machen? Du kannst doch nicht anders.
Genau. Und das war auch, wo ich dir geschickt habe, wo mein FDP hochgegangen ist, einfach weil das, und vor allen Dingen, wenn du weißt, also ich finde, es ist immer noch einfacher, das in auf so einem Swift-Geschichte zu machen, weil du weißt ja, ey, wenn nichts mehr geht, wenn du jetzt hier gleich vom Rad fällst und nicht mehr treten kannst, dann ist nicht schlimm, weil du bist zu Hause. Also ich
kannst dich halt nur auf das Treten konzentrieren. Ja. Straßenverkehr und so ist alles unwichtig.
Ja, genau. Das hat nichts damit zu tun. Und letzten Mittwoch bin ich, glaube ich, gefahren. Und morgen dann steht die zweite Etappe an. Bekommen wir noch ein paar kleine Tipps von einem Arbeitskollegen von früher, der auch wirklich bei sowas deutlich besser ist. Hm. Irgendwie mit 3,7 Watt pro Kilogramm da durch die Landschaft flügt.
Alter Schwede, da musst du schon richtig Bums haben.
Ja. Und morgen steht das die zweite Etappe dann an. Also das Hudson-Hassel. Und das sind halt auch immer nur so 20 Kilometer, ne? Das ist ja dieses, ich finde das eine ganz gemeine Distanz, weil dann, da musst du dich ja auch nicht richtig zurückhalten. Ne? Also das.
Ja, wobei diese 20 Kilometer, die können dann auch echt lang werden.
Ja, aber auch 216 Höhenmeter, das ist ja auch nicht so viel. Also, ne, die werden zunehmend schwieriger, die Rennen. Aber ja, mal gucken. Also, ne, das letzte hat, glaube ich, 38 Kilometer mit fast 600 Höhenmeter. Das wird dann schon, das wird schon anspruchsvoller. Und dann kommt irgendwie nochmal ein kleines Kriterium und ein Zeitfahren als Bonus-Stages. Okay. Also das, mir gibt, also ich habe meinen normalen Trainingsplan jetzt auch zum Teil jedenfalls dementsprechend so rausgeschmissen. Und habe gesagt, diese Einheiten, ich hatte einmal die Woche so eine Einheit mit Sweet-Spot-Training und Intervalle und so. Also da kann ich auch die Swift Games fahren, das ist ja das Gleiche im Prinzip. Also fast noch schlimmer wahrscheinlich, weil ich mich da noch mehr motivieren kann. Hm. Was heißt motivieren kann, ich motiviere mich für das andere auch und das ziehe ich auch durch, aber da ist irgendwie noch so ein kleines bisschen, so ein paar Prozent mehr.
Ja, ja, aber ich finde das schon ganz sinnvoll mit dem Swift-Training. Ich meine, Ausdauer trainieren wir alle schon genug und was man da so meistens auf Swift macht, hat weniger was mit Ausdauer zu tun, sondern eher mit Kraft.
Und boah, also die 3 Stunden letzten Samstag. ja, schon.
Ich bin auch letzten Samstag. Wann war das? Da, Sonntag, Vormittag, bin ich den ganzen Vormittag geswiftet, 5 Stunden.
Boah.
100 Kilometer. Ja gut, nee, es waren keine 5 Stunden, waren irgendwie so 3 bis 4.
Lang genug.
Ja.
Ja, nee, aber das stimmt. Also ich finde, bei Swift kann ich sowohl das eine als auch das andere. Ich mache das immer so, wenn der Garmin mich da steuert, dann fahre ich wirklich nur Ausdauer und irgendwie ganz klar nach Puls oder nach Watt. Und wenn Swift mich steuert, dann ist halt irgendwie Rennen und dann ist auch Vollgas. Ja. Also ich bin gerade im Moment mit meinem ersten Rennen auf Platz 18.229 von 45.649. Ich finde das schon sehr, sehr lustig. Also ich
auf jeden Fall, ja, nicht ganz im vorderen Drittel.
Ja, ach, das ist auch egal. Ich war in meiner, also nach meinem Rennen direkt, aber da war ja noch die Hälfte der Woche vor mir, war ich, glaube ich, in meiner Rennen, ich verstehe das auch alles nicht mit, es gibt ja A, B, C, D, aber dann gibt es auch so Rennklassen mit 200 bis 300, irgendwie wird man gerade eingestuft, keine Ahnung. Ich war für in Deutschland.
FDP oder was ist das?
Nee, verstehe ich nicht. Rennerfahrungen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie viel Rennen man gefahren ist oder so.
Also, ja, es gibt ja so einen Rennscore, den kannst du dir, gibt es noch nicht so lange, den kannst du dir in deinem Profil anzeigen lassen.
Genau, der ist es. Und der war bei mir jetzt relativ niedrig und deswegen das war ganz lustig, weil ich dachte dann, was ist das jetzt, wo, wie, was? Und dann war ich in Deutschland, in meinem Rennscore, bei den Menschen, die noch Haare auf dem Kopf haben, Achter oder so. Aber wow. Man muss sich auch nur die Nische suchen, wo man irgendwo gut ist. Das fand ich
immer. Ja, gut. Kann man sich ja trotzdem einen drauf einbilden.
Ja, also das letzte Mal was eingebildet habe ich, weiß ich nicht. Ich fand's lustig. Ich fand's eher lustig. Weil wahrscheinlich hätte man von denen noch die genommen, die in Nordrhein-Westfalen geboren sind, wäre ich vielleicht auf dem Podium. Dann kann man das runterbrechen. Nun ja. Aber worauf fährst du denn jetzt gerade überhaupt?
Gute Frage, Christian.
Gerne, Christian.
Also ich habe so ein Kicker-Bike und das habe ich ja irgendwann in Corona-Zeit gekauft. Also letztens hatte ich die Rechnung in der Hand. Das war irgendwie 2021 oder so. Und seitdem war das schon 3 oder 4 Mal kaputt und es ist immer derselbe Fehler. Und jetzt, ich hatte da letztens auch schon mal von erzählt, dass ich sowas schon angekündigt hatte. Und jetzt ist es tatsächlich wieder passiert, dass die Pedalen, die brechen aus den Kurbelarmen raus. Das Interessante war, dass es diesmal auf beiden Seiten passiert ist. Also linke und rechte Kurbel, also Antriebsseite und Nicht-Antriebsseite, aus beiden Seiten relativ zeitgleich sind die Pedale rausgebrochen. Und ja, das kündigt sich auch an, dadurch, also man merkt, dass es irgendwie weicher beim Treten ist. Ja, macht auch irgendwie Sinn. Diese Verbindung zur Kurbel ist halt nicht mehr so stabil. Und wenn man sich das dann genau anguckt, dann sieht man auch, dass da so Risse auftauchen in dieser Alu-Druckguss-Kurbel. Und ja, es ist halt konstruktionsbedingt. Also Wahoo hat sich ja da sowas ganz Pfiffiges überlegt. Es ist halt ein Kurbelarm, der diverse Kurbellängen abdeckt. Und das sind halt einfach mehrere Gewinde nebeneinander. Jedes Gewinde hat einen anderen Abstand zur Kurbelmitte. Und dann kann man sich quasi sein Loch da aussuchen mit seiner Pedale. Ja, je nachdem, welche Länge man präferiert. Aber dadurch, diese Löcher, die sind auch relativ nah zusammen. Und
ist dieser geringe Abstand oder dass das so nah zusammen ist ein Teil des Problems?
Ja, genau. Also die hätten den Abstand vielleicht größer machen müssen, aber okay, dann wäre der Kurbelarm auch wieder schwerer und größer. Wobei Gewicht spielt hier ja keine Rolle, das Ding steht eh nur rum. Aber ja, man hätte auf jeden Fall irgendwie den Abstand größer machen müssen, dann gäbe es dieses Problem nicht, weil diese Risse, die treten nämlich dann immer genau da auf. Also zwischen diesen Bohrungen, gibt das Material halt nach. Ja, und wie gesagt, jetzt ist es halt diesmal auf beiden Seiten zeitgleich passiert. Und dann, ja, was macht man dann? Man kontaktiert den Wahoo Support. Und
kennen die dich schon, also persönlich?
Ich habe da auf jeden Fall schon eine gewisse History. Und dann antworten die mal schneller, mal weniger schnell. Aber innerhalb von einer Woche hatte ich dann halt die neuen Kurbelarme auch kostenlos zugeschickt bekommen und schon montiert. Also eine Woche später war alles wieder repariert. Und
ja, aber das ist ja nicht. Also du hast mir das ja schon mal gesagt. Wahrscheinlich ist es teurer, jetzt noch eine richtige Lösung zu konstruieren, als das schon produzierte Kurbelarmzeugs immer wieder rauszuschicken. Aber das ist ja auch mag ich nicht denken, dass das so ist. Weißt du, wie ich das meine? Weil das ist ja auch immer wieder für den User ein frustrierendes Momentum.
Ja, würde mich mal interessieren, bei wie vielen anderen das auch ist. Und es gibt ja schon eine neuere Iteration von diesem Kickerbike. Also ich meine, es gibt schon insgesamt 3. Also ich habe ja das erste und dann gab es so irgendwann eins mit Ethernet. Und dann eins, was irgendwie ein bisschen günstiger ist, so eine abgespeckte Version. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Erinnere ich überhaupt nicht alles.
Ja, auf jeden Fall, die scheinen alle dieselben Kurbelarme zu haben und keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das Problem damit hat, aber ich bin jetzt auch nicht besonders schwer oder tritt da, weiß Gott, wie rein.
Nee.
Ja.
Müssen wir mal bei der Cycling World fragen gehen. Die sind, glaube ich, auch da.
Was hast du gesagt?
Müssten wir mal bei der Cycling World fragen gehen? Ich glaube, die sind auch da.
Ja, das wäre.
Das wäre einfach nur interessant. Also, wir hätten jetzt das Problem. Und wenn die sich da nicht äußern wollen, dann hängen wir ein großes Plakat dahin. Die Kurbelarme gehen kaputt.
Das Kobelgate.
Genau, Kobelgate. Das Wahoo Kobelgate. Sowas wollte ich ja schon immer mal anzetteln. Ja. In den meisten Fällen so albern, wenn irgendwelche Leute sich über irgendwas maßlos aufregen. Wobei, wie viele Kobel ist das jetzt? Die dritte, vierte?
Ja, irgendwie so dritte, vierte. Also kannst sagen, jedes Jahr bricht die einmal. Und ich swifte ja nicht das ganze Jahr über. Das sind ja immer nur ein paar Wochen. Ja, Winterzeit, ne?
Kannst ja,
wenn ich da das ganze Jahr über mitfahren würde.
Via Veloviewer kannst du das ja sogar wahrscheinlich auf die Kilometer, also ich will nicht sagen auf den Kilometer genau, aber kannst ja so feststellen, so alle 4.000, 5.000 Kilometer wird es dann sein, dass das Ding einfach kaputt geht.
Ja, so ungefähr.
Wenn überhaupt. Ne? Also jetzt aber für dich einen ganz klar zu bemessenen Raum, Zeitraum oder Strecke. Ja, Strecke. Also, naja, du weißt, was ich meine.
Genau. Aber ja, Gott sei Dank wird das noch kostenlos ausgetauscht, obwohl ich ja auch aus der Garantie mittlerweile raus bin.
Ja, wahrscheinlich ist das, also entweder die haben noch so viele davon rumliegen, dass es ihnen völlig egal ist, wie viel Kurbelarme die rausgeben. Was ich auch interessant fände. So.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht, also ich habe jetzt neue bekommen, die alten, die angerissen sind, die habe ich ja noch, ob ich nicht einfach, aber nee, es geht glaube ich auch nicht so einfach, weil ich habe halt auch alte Pedale. Man könnte jetzt einfach die alten Pedale an die kaputten Kurbelarme dran schweißen, aber das ist wahrscheinlich schon das Problem.
Das klingt nach Wohnungsbrand für mich.
Ja, ich habe auch kein Schweißgerät, das muss ich machen lassen, aber ich weiß nicht, wie das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Problem ist, weil der Kurbelarm ist aus Alu und diese Achsen von den Pedalen, die sind nicht aus Alu, das ist glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, oder ist das Stahl? Naja,
wenn wir Schweißer an Bord haben, dann bitte melden Sie sich mal. Wir müssten ja eine Tragfläche ans Flugzeug schweißen lassen während des Fluges. Ich habe sogar einen Hörer in Verdacht, der sowas, also wenn ich einen Menschen kenne, wüsste ich einen Hörer, der sowas vielleicht wissen könnte.
Ja, mir fällt da gerade auch jemand ein.
Ja. Vielleicht weiß der es ja.
Ansonsten der Steffen, ich denke da gerade an einen, ja, Steffen.
Genau, ich auch. Steffen, bitte melde dich. Hol dein Schweißgerät aus raus. Wir wissen, dass du eins hast. Wir wissen es ganz genau.
Dann hätte man das auf jeden Fall eine stabilere Verbindung. Müsste sein. Ja, ich werde ihn mal fragen.
Ja. Ja, also dann toi toi toi, dass das nicht schon wieder passiert bald. Oder dass der Kurbelarm jetzt behält. Ich finde das frustrierend. Oder fände das frustrierend, wenn das bei mir so der Fall wäre. Was aber nicht frustrierend ist, dass du jetzt dein zweites Open fertig hast. Das ist das grüne Geschoss diesmal mit der Envel-Kurbel. Gabel.
Ja, genau.
Mit den schönen Ergon, wie heißt das hier, Lenkerbändern?
Lenkerband.
Das farblich wirklich, also farblich ist dieses Fahrrad sehr stimmig. Ich würde jetzt gerne, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ist so, könnt ihr mir glauben. Wie zufrieden bist du denn? Bist du denn draußen schon viel unterwegs gewesen? Oder wartest du noch auf besseres Wetter?
Ja, ich habe es halt genau zu dieser schlechten Wetterzeit fertig gemacht und da gab es einmal die Chance, wo die Straßen trocken waren. Und aber ja, es ist wirklich, fährt sich super und ich habe das ja, also es ist ja weniger für Gravel gedacht, sondern mehr für Langstrecke und ja, also ich bin mal gespannt. Also ich sitze auf jeden Fall sehr gut drauf. Ungefähr genauso gut wie auf den maßgefertigten Rahmen, den ich auch noch habe, so einen Stahlrahmen, das ja auch für diesen Einsatzzweck gedacht ist. Und ja, hat auf jeden Fall im Vergleich zum Stahlrahmen den großen Vorteil, dass es halt viel leichter ist. Also dieser Stahlrahmen, der ist schon echt super schwer.
Mehrere Fragen zu dem Aufbau hätte ich. Es ist augenscheinlich eine SRAM-Gruppe. Was für Laufräder sind das? Das erkenne ich nicht.
Das ist, das sind so Laufräder, die habe ich mir von Lightwolf Studio in Dresden.
Dresden hätte ich jetzt auch spontan gesagt, ja.
Ja, die haben die zusammengebaut, weil da halt vorne ein Sun-Namendynamo eingespeicht ist. Und ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Felgen sind von Duke. D-U-K-E. Ja, also ist nichts Besonderes, aber ja, so ich meine, die sind 40 Millimeter hoch, Carbonfelgen. Und ja, kannst du halt auch tubeless fahren, problemlos.
Ich habe den Hint verstanden, ja. G1 Speed Laufreifen, richtig?
Ja, mit 40er Breite.
Bitte?
40er Breite.
Ja, das wollte ich jetzt als nächstes sagen. Das hätte ich auch geraten. Ja, wird dir das also, nicht, sind die nicht so schwerfällig so?
Oder nee, finde ich gar nicht. Also die rollen wirklich total super leicht und vor allen Dingen Unebenheiten ist viel weniger ein Problem.
Okay.
Und ja, wiegt auch nicht viel, diese Mäntel. Es macht schon echt Spaß. Auf jeden Fall.
Na, ich bin schon lange, also die beim Gravelrad, die Schwalbe-Reifen bin ich mittlerweile auch einigermaßen überzeugt von. Also fahr entweder die Vittoria in 40 oder die Schwalbe in 45 und alles super. Bei Rennradreifen habe ich mich seit langem noch nicht wieder rangetraut, aber überlege ich jetzt für das neue und bald kommende Rad auch dann doch nochmal darauf zu gehen. Welche sind das? Sind das diese Pro One Allroad oder welche oder G1, was sagst du?
Nee, G1 ist einfach Speed? Nur G1 Speed, ist kein Allroad. Also die haben so ein ganz feines Profil, nur ist fast schon Slicks.
Ja, das ist bei diesem Allroad ja auch der Fall. Ich glaube, sind das vielleicht die Nachfolger? Ich glaube, das sind die Nachfolger.
Ich glaube, die Allroad, die sind dann doch schon ein bisschen profilierter. Kann das sein?
Nee, ich schick dir mal den Link.
Weil die sehen ganz ähnlich aus, aber das Profil ist dann doch so 1-2 Millimeter höher.
Aber es gibt
Allroad.
Du lügst. Du lügst und ich weiß nicht warum. Nee, G1 Speed Nachfolger. Gucken wir doch einfach mal jetzt nach. Weil ich bin mir eigentlich sicher. Der Schwalbe G1 R Pro steht im alternativen G1 Speed für den Alltagsrad. Alles Schwachsinn. Schwalbe Pro One Allroad oder der und neue G1 Modelle. Ich glaube, das ist der Nachfolger. So, das habe ich jetzt beschlossen. Aber den anderen gibt es ja auch nicht mehr, oder? Den G1 Speed.
Den gibt's nicht mehr?
Nee, weil die haben, der hat jetzt einen Nachfolger. Weißt du, wie der heißt?
Okay, schade. Ja gut, das erklärt, warum es die Reifen so billig gab in letzter Zeit.
Ja, und den gibt es nämlich, den Schwalbe Pro One Allroad, gibt es nämlich auch in 30, 40 und jetzt schneide ich an für dich. Ah nee, doch nicht, 30, 35 und 40.
Ja, okay.
Und das könnte nämlich dann, also das wäre dann vielleicht auch ein Kandidat für mich in den 35 Millimetern. Wenn du jetzt so mit dem Vorgängermodell, was es ja jetzt nicht mehr gibt, so zufrieden warst, weil ich überlege auch da schon, was ich da für Reifen, man könnte jetzt einfach so ein Pro One, so diesen normalen Tubeless in 35, 34 nehmen oder diesen Allroad in, vielleicht sollte ich das doch machen. Du hast mich gerade ein bisschen über, ich habe immer zwischen diesen beiden geschwankt und wenn du jetzt so zufrieden bist mit dem und der so viel wegbügelt.
Ja, ist auch pannensicher. Also
wie, weißt du, wie schwer der ist? Also jetzt ich
500 also, irgendwas, kommt natürlich auf die Breite an.
Also ja. Also der 34er Pro One Tubeless wiegt, vielleicht magst du dir das mal kurz merken, 340 Gramm und der Allroad 425, also jetzt auch nicht so viel, die 100 Gramm.
Ja, fast 100 Gramm.
Aber wenn du sagst, der ist auch so pannensicher, das wäre, ist mir fast lieber, also fast wichtiger.
Vor allem rollt er auch so gut auf Asphalt. Also. Und so leichter Gravel ist halt auch kein Problem.
Also ich muss mal ganz kurz so husten. Ja, ich glaube, das könnte interessant werden für mich auch.
Kriegst du bestimmt noch günstig irgendwo Restbestände. Und
nee, ich wollte dann den neuen, den Pro One Allroad, den meine ich ja. G1. Ach so. Wie hieß der G1 Speed?
Ja.
In 35. Och ja, die gibt's ja echt günstig. Aber das Profil ist das gleiche, da wette ich mit dir. Da werde ich mal meine Quellen hier zu Rate ziehen. Da würde ich drauf wetten, dass gibt's nicht mehr als 35. Zumindest da, wo ich jetzt geguckt habe. Oh, ganz schlechte Bewertungen. Uiuiui, langsamer als der G1 Allroad. Durchschnitt, trotz Speed in einem Physikreifen mit Schlauch unglaublich langsam und schwerfällig an.
Uiuiui. Ja, sowas. Oder lässt sich schwer aufziehen, das ist immer so individuell. Wurde zu spät geliefert, auch schon wieder nur ein Stern.
Doch, hier gibt es den Schwalbe G1 Speed, gibt es doch noch, sehe ich gerade. Ah, und weil er unter Gravel Cross ist und nicht unter Straßenreifen, das mag der Fehler gewesen sein.
Okay, also wir nehmen alles zurück.
Wir nehmen alles zurück und machen genau das Gegenteil. Aber naja, es ist ja noch was Zeit hin. Bis dahin kann ich mir noch diverse Male den Kopf zerbrechen und zu einem anderen neuen Schluss kommen. Wir waren eigentlich bei deinem Rad, wo ich nur den Reifen gesehen habe, und da sind wir dann abgebogen. Ja. Laufrad haben wir geklärt, Reifen geklärt. Das ist eine, ich kann die Kurbel schlecht erkennen. Es scheint mir eine
Ist auch SRAM Rival mit Powermeter, also einseitig.
Aber ist ja auch alles. Also zufrieden, oder? Funktioniert, weil die wird doch an meinem Rad bald montiert.
Ja, ist total super. Akku hält auch voll lange von diesem Powermeter und einseitig reicht mir völlig.
Ja, violette Tubeless-Ventile sind natürlich bei dem ganzen Arrangement insgesamt eine Frechheit, aber na Gott, Geschmack kann man nicht immer haben.
Die Tubeless-Ventile?
Ja.
Wieso? Was hast du?
Die passen in das ganze Farbkonzept überhaupt nicht rein.
Ach, du meinst, weil die lila sind?
Ja.
Ja, okay, das lila, ja, das stimmt, das passt nicht so ganz. Das müsste eigentlich noch...
Also gelb zum Beispiel, ne? Also noch ein helleres Gelb. Also das, aber naja, sie waren halt da. Gut, will ich jetzt nicht schimpfen.
Ja, genau, die waren halt...
Der Sattel ist ein SQ-Lab, kann das sein?
Was ist SQ-Lab?
Sattel.
Der Sattel ist ein SQ-Lab, ja, und zwar dieser Gravel-Sattel, 614.
Und?
Ja, total super, super bequem. Also bin ich auch schon längere Strecken mitgefahren. Ist echt
überhaupt nicht mit zurecht, komischerweise.
Echt? Nee, ich finde den echt mega. Also besser als mal irgendwelche Maßsättel 3D gedruckt.
Die bei dir verrotten. Was haben wir hier noch? Das Ergon-Lenkerband haben wir schon drüber gesprochen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr angenehm zu fahren. Kann ich bestätigen. Dann die Sattelbeleuchtung.
Chris King, Steuersatz.
Ja. Stimmt, den habe ich auch noch für. Ob der golden hätte sein müssen, weiß ich nicht. Aber der war wahrscheinlich auch da.
Ja, den gab es in dieser Farbe für die Hälfte. Die anderen Farben waren halt doppelt so teuer.
Ja, okay.
Und dann dachte ich mir, das Gold, ja, mit ein bisschen
passt guten Willen passt es. Passt ja zu dir. Flaschenhalter sind noch nicht dran. Apropos Flaschenhalter und Sattel vor allen Dingen. Über Weihnachten, das habe ich beim letzten Mal ganz vergessen zu erzählen, hatte ich nochmal, oder habe ich das erzählt? Ich glaube nicht. Bei Better Ride zwei Sättel ausprobiert.
Hast du das nicht schon? Nee, war.
Nee, ich hatte das letztes Jahr schon mal gemacht. Da hatte ich zwei Sättel bestellt. Und das habe ich jetzt, habe ich das erzählt oder nicht? Ich weiß es jetzt verwirrst du mich. Habe ich nochmal zwei Sättel bestellt. Zwei Ergon. Mhm. Weil, ich weiß gar nicht warum. Ich wollte es nochmal probieren, weil ich hatte irgendwo gelesen oder gesehen oder sonst was, dass genau mit den Modellen der Strasser damit so, ich fahre einmal durch Amerika hin und jogge zurück oder umgekehrt. Hatte der diesen Sattel drauf und dann dachte ich mir, dann so ganz unbequem. Also klar muss der zum Hintern passen, aber probier den doch mal aus. Und vor allen Dingen war ich dann auch in der Situation nochmal drüber nachzudenken, weil ich hatte mich mit jemandem von SQLab nämlich lustigerweise unterhalten und habe dem gesagt doch, dass ich mit ihren Sätteln überhaupt nicht zurechtkomme irgendwie. Also da meinte der so, probier mal einen breiteren. Meistens ist es so, dass die Leute dann zu schmal gehen. Und dann dachte ich, okay, dann probiere ich jetzt einfach mal aus, wenn ich den Sattel in zwei Breiten hole, also den, ich weiß gar nicht mehr, Ergon, welcher das genau war, versuche ich mal zu recherchieren, und habe den in beiden Breiten, die angeboten werden bei Better Ride, genommen und hatte dann so den Gedanken, ja, okay, hörst du mich noch? Ja?
Ja, ich höre dich.
Alles gut. Ja, hier ist bei mir irgendwie ein Kabel rausgegangen und deswegen ist der eine Monitor weg auf einmal.
Okay.
Und dann habe ich einfach gedacht, okay, wenn die das von SQLab so sagen, dann probier das doch einfach mal und hol dir den Sattel in zwei verschiedenen Breiten. Hab das gemacht und das war der Ergon Allroad Core Pro Man. Mhm. Ergon Allroad Core Pro Man mit so einem mit diesem Core Dämpfungssystem da drin. Aber es hat irgendwie nicht gefunkt bei mir. Aber dafür ist dieser Service ja gut. Also weißt du, dass du nicht ein Heidengeld bezahlst, um einen Sattel zu kaufen, sondern ihn einfach zwei Wochen ausprobierst und dann sagst, nee, es war es nicht, ich schick's zurück. Und
beide Breiten haben nicht gepasst, oder?
Nee, beide Breiten waren irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass der breitere in dem Fall wirklich besser ist, aber nee, so richtig, also als ich hinterher meinen Prologo wieder drauf gemacht habe, dachte ich sofort, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt wieder gut. Okay. Und das ist ja nicht, was man sich von so einem Test oder so einem Versuch irgendwie erhofft. Also, dass das ist Insofern ist nicht schlimm. Also das war ein gut investiertes Geld, bevor ich den, also für, das war jetzt, glaube ich, ein Drittel für das, was ich einer der Sättel gekostet hätte.
Ja, klar.
Ja, insofern alles gut. Aber der Service war wieder super. Also es war schnell da, wurde immer schnell reagiert auf eine Rückfrage noch und so. Also ist für mich immer mehr so ein bisschen die Hoffnung, dass die damit gut genug Geld machen, um damit zumindest den Betrieb da aufrechtzuerhalten und sich was auszahlen können. Weil ich finde es nach wie vor wirklich eine gute Idee und ja, hoffe auch, dass alle Hersteller irgendwie da mitmachen und den ein bisschen unter die Arme greifen. Also was heißt unter die Arme greifen, aber zumindest sich da, wie soll man sagen, konstruktiv, nicht konstruktiv, so kooperativ zeigen. Das ist, was ich sagen wollte.
Ja, das stimmt. Wobei, vielleicht auch ein bisschen Kritik. Also ich meine, die bieten einige Sättel zum Testen an, aber da fehlt dann doch irgendwie so ein Leitfaden. Also für jemanden, der einen bequemen Sattel sucht, was auch immer das genau sein soll. Ne?
Ich glaube, das ist halt so individuell.
Ja.
Also unter FAQ gibt es ja so ein bisschen was. Ne? Wie mache ich meine erste Sattelauswahl? Sitzzirkelabstand und so weiter. Ne, für Rennräder würden wir erste Auswahl zum Beispiel vollgesetzt empfehlen, um Überblick zu halten, mit Welle, gerade, halbrunde Form, abgerundete Form. Ja, aber ich halte das, ich glaube, wer das da macht, der hat sich zumindest schon, also die haben schon einen Schritt gemacht. Weißt du, die haben sich schon ein bisschen damit beschäftigt, sonst machst du das nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich sehe gerade, dass der Prologo Scratch, den ich gerade fahre, dann eine abgerundete Form hat.
Okay.
Hätte ich jetzt auch gar nicht so gewusst. Naja. ja, und ich würde mir halt wünschen, dass die ganzen Hersteller da auch ein bisschen kooperativer sind. Also ich habe mich mit einem Hersteller unterhalten, der meinte, naja, wir bieten doch eine 30-tägige Rückgabegarantie ab. Ne? Dass man hier nach 30 Tagen, ja, stimmt auch, aber irgendwie... Also ich habe ein besseres Gefühl, ehrlich gesagt, denen jetzt ein bisschen Geld zu geben dafür, dass ich denen da fahren kann, 2 Wochen und zurückschicke, als dass ich dann auch nicht weiß, was macht der Hersteller mit dem Sattel, das ist, den ich von ihm gekauft habe und dann zurücksende, erzeuge ich da Müll oder so, irgendwas, ne? Das irgendwie fühlt sich das für mich besser an.
Weiß auch nicht, ja, auf jeden genau Fall. War. Es gibt ja auch von diversen Herstellern extra Testsättel und die kriegst du ja dann da auch, hatten wir ja auch schon mal, ne?
Ja, genau, stimmt. Aber so von ganz Großen ist mir das jetzt auch nicht bekannt. Naja. Aber ich sehe gerade, vielleicht wäre noch eine Anregung, wenn man jetzt hier so auf der Seite mit Welle, gerade, halbrund, abgerundete Form, dass man das auch als Filter sozusagen in die Navigation der Sättel übernehmen kann. Also da ist dann der Hersteller, die Kategorie, aber halbrund, abgerundet und so. Wenn ich weiß, okay, mit dem Scratch fahre ich ganz gut, vielleicht sollte man das als Kategorie und Attribut, aber da ist jetzt der Produktdatenmensch in mir, der da Fantasien hat.
Ja, da könnte man noch so echt viel mehr machen.
Ja, aber man weiß halt auch nicht, ne? Also ich, so mit Produktdaten, da habe ich ja ein bisschen was einen Einblick auch von anderen Herstellern und so weiter, ne? Und weiß, wie groß das Leiter ist. Das ist halt auch alles nicht einfach, ne? Weil dann nennt der eine Hersteller es so, der andere Hersteller so. Ich hatte heute auch mit Sätteln von einem Hersteller zu tun, ne? Oder Pedale, ne, von wo bis wo misst du und so weiter, das ist alles nicht einfach und ich kann gut verstehen, dass man dann sagt, mal erstmal, okay, wir möchten jetzt erstmal die Masse reinkriegen und die vielen, die sich mit den Produkten schon auskennen und einen bestimmten Sattel suchen und sich nicht sicher sind, passt der oder nicht, die brauchen halt den Namen, die brauchen die Breite und dann reicht das erstmal, ne, und dass man dann später nachbessert, ich weiß nicht genau, wie deren Konzept ist, aber das hätte ich Verständnis für.
Ja, das gibt es ja auch bei ganz vielen. Lenkerbreiten ist ja auch sowas. Von wo bis wo misst man? Lenkermitte oder, naja, und so weiter.
Apropos Lenker, der Lenker, den du montiert hast bei deinem Envo, um dahin wieder zurückzukommen, ist für mich nicht ganz ersichtlich. Ich sehe nur, dass du rechts eine Klingel dran hast.
ja, das ist halt so ein SQ-Lab Gravel-Lenker. Und ich will halt diesen Bereich freilassen, direkt neben dem Vorbau, also wo der Lenker am Vorbau klemmt.
Muss einfach,
weil ich da ja eventuell dann Auflieger montiere.
Garmin 1050, da drückst du zweimal kurz drauf, dann hast du eine Klingel.
Ja, den habe ich ja nicht mehr.
Ja, ich weiß.
Danke. ja, deswegen habe ich jetzt im Lenker-Endstopfen so eine Klingel, gibt's von Canyon. Ich weiß auch nicht so wirklich, ob ich da so zufrieden mit bin. Also optisch ist es schon schwierig.
Ich habe letztens Rücklichter so gesehen.
Okay. Aber als wenn, einziges Rücklicht oder zusätzlich?
Nee, zusätzlich, links und rechts. Also die du so als Lenker einstopfen da reinpackst mit einer mit dieser CR3202 oder was? Oder 2302 Knopfzelle drin, halten dann, weiß ich gar nicht, so irgendwie 30 Stunden oder so sollte das halten. Habe ich mir schon überlegt, für den Super Grevier noch da rein zu dingsen.
Ja, so als Zusatz durchaus überlegenswert, auf jeden Fall.
Also tut nicht weh, war auch spottbillig und Licht ist immer gut. Also ich würde es wahrscheinlich irgendwann wahrscheinlich vergessen auszumachen in den entscheidenden Situationen. Und dann wäre es direkt nach zwei Tagen leer. Aber als Idee fand ich das ganz witzig. Muss ich nochmal nachforschen, ob es das irgendwie gibt nochmal.
Ja, großes Problem ist die Garmin-Halterung, weil ich kann halt nicht mehr so eine Outfront-Halterung verwenden, weil ich dann die Tasche auf den Frontrack nicht aufkriege.
Ah.
Und deswegen sitzt der Garmin gerade genau auf dem Vorbau.
Gibt's da nicht noch irgendwie? Es gibt doch für den Vorbau. Was ist das für ein Vorbau? Ich kann das nicht erkennen.
Was ist das für ein Vorbau? Boah,
jetzt fragst du mich. Es gibt doch so Vorbauten.
Ach, in Easton. Ja, es gibt für diesen Vorbau gibt spezielle Halterung. Also die wird dann quasi in dieser Vorbaukappe, die vorne ist, da wird die reingefädelt, die Halterung. Aber das geht ja alles nicht, weil dann kann ich die Tasche nicht mehr öffnen.
Gibt es denn oben auf der Tasche vielleicht eine Möglichkeit, den Tacho drauf?
Ja, gibt es auch, aber da gibt es auch so direkt von Gramm Tourpacking, gibt es so eine Halterung extra für diese Taschen, dann ist der Garmin da so magnetisch befestigt.
Ja, eben, sowas.
Aber dann, also das ist niemals so richtig stabil, dann schlackert das Ding die ganze Zeit so hin und her.
Mhm. Ja.
Also ich kannst du mir nicht vorstellen, dass das ausreichend stabil ist. Deswegen habe ich jetzt momentan nur diese Lösung.
Mhm. Ja, also ging ja früher auch.
Ja, es ist nicht optimal, aber es geht irgendwie.
Ja, aber ansonsten schick. Ist das eine Thompson-Sattelstütze?
Oder? Nee, das ist, also da ist ja ein Rücklicht in der
Sattelstütze. Ja, okay, das ist diese Lösung, ja. Bisschen viel Kabelwirrwarr finde ich da vorne hinter der Tasche, aber das sieht man ja von vorne nicht. Ich weiß gar nicht, was da für Kabel alle rumhängen.
Es sind halt auch viele Kabel, da kommt das Kabel vom Rücklicht.
Ach ja, okay. Und dann
unten vom Scheinwerfer, also das Kabel vom Rücklicht muss ja nach unten zum Scheinwerfer.
Ja, okay, sehe ich alles an.
Dann hast du das Kabel von Dynamo, der muss da auch irgendwie dran und dann habe ich noch da so eine Abzweigdose, um da auch tagsüber Geräte laden zu können.
Ein kleines AKW dabei.
Ja, genau. Und dann habe ich nochmal ein Kabel, was ich vorhin schon erzählte, für die Fernbedienung von dem Fernlicht. Also der Scheinwerfer hat ja nur ein Fernlicht. Also noch ein Kabel.
Gerade ist mein Kopf explodiert.
Es sind echt, also das war echt eine ganz schöne Akt, das alles da zu verlöten und zu verkabeln.
Ja, das wäre für mich, das wäre schon nix. Also da bin ich, wenn ich das sehe, bin ich schon froh, wenn ich noch einen Lötkolben bräuchte, da bin ich froh, dass ich mit meiner Powerbank hier ein USB-C-Kabel vorne rein, fertig aus. Das ist für mich dann doch als nicht so technisch begabten Menschen dann die einfachere. Oder so, was habe ich
im Grunde ist es nicht schwer, aber.
Nee, wie alles, was man kann, ist das nicht schwer.
Ja, bitte?
Wie alles, was man kann, ist das nicht schwer, aber ich kann das nicht und ich kenne mich damit auch zu wenig aus, muss man.
Ja, okay, wenn man natürlich keine Kenntnis davon hat, ist es schwer.
Nee, da null und auch kein technisches Talent in der Hinsicht. Also das Einzige, was ich mit dem Lötkolben machen könnte, wäre wahrscheinlich wasserheiß. Und da hört es dann auch schon auf. Aber grundsätzlich gefällt mir das Rad sonst sehr, also diese Farbgebung, muss man überlegen, ob ich dir zum Geburtstag grüne Tubeless-Ventile irgendwie schicke.
Ja, die müsste man noch ändern. Übrigens, die Speichennippel, die sind auch alle lila, ne? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist.
Also, nee, das ist mir nämlich, ich habe es einmal hinten gerade überlegt, weil ich habe es bei einem, und zwar bei dem Speichennippel, der hinten über der, wenn man nach hinten schaut, rechten Kettenstrebe, da wirft das Licht so ein bisschen drauf. Das ändert natürlich alles.
Ja. Die Laufräder waren ja eigentlich für ein lilanes Rad, also der Stahlrahmen.
Ja, aber dann passt das ja, dann ist es wieder okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann,
da waren die eigentlich mal drauf, aber ja gut.
Nee, dann passt das aber auch mit dem Violett, dann ist es schon okay.
ja, gut.
Nee, aber ansonsten alles schön. Also würde ich gerne mit bei dir in Basel sehen.
Aber ich habe da noch ein ganz anderes Problem mit dem Rad.
zu groß, zu klein.
Kann ich mal kurz ansprechen.
Ist es bei eBay schon drin?
Nein. So schlimm ist es nicht. Das Problem ist, dass die Kette gewachst ist. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, so nach 300, 350 Kilometer ist der Wachs runter. Und ja, dann müsstest du eigentlich nachwachsen. Also länger hält das bei mir nicht. Und wie willst du das dann bei den Super Grewe machen?
Ketten mitnehmen.
Mehrere Ketten, ja. Das wäre eine mögliche Lösung, tatsächlich. Oder man muss halt immer nach 300 Kilometern für eine gewisse Zeit pausieren und in der Zeit halt die Kette mit Flüssigwachs irgendwie malträtieren und dann kann man die am nächsten Morgen wieder weiterfahren.
Ey, echt, muss das so lange einziehen und einwirken oder was? Ich habe mich damit.
Ja, das soll man ja dann, also wenn man das so drauf tropft, dann ein paar Stunden braucht das schon. Ich weiß es nicht mehr genau wie viel, 6, 7, 8 Stunden, irgendwie sowas.
Ach komm, ey, dann ist aber doch die Scheiße. Also ich habe mich zum Thema Wachs ja immer sehr zurückgehalten, ne? Weil für manche Anwendungsfälle mag das ja genau das Richtige sein. Ich bin froh über jeden, der wächst und das gut findet und damit so gut zurechtkommt und glücklich ist. Ich sage, ich bin ja im zunehmenden Alter, werde ich ja immer mehr so, lass mich doch mit eurem Scheiß rum, macht, was ihr wollt. Ist mir doch egal. Aber wenn das jetzt noch nicht mal für so eine Veranstaltung funktioniert, ja, was, also, dann ist es doch Käse für den Anwendungsfall.
Ja. Also ich werde dann wahrscheinlich eher die Kette wieder normal ölen. Also.
Ja. Also, aber wenn du die normal ölst, dann musst du ja hinterher den kompletten Antrieb wieder reinigen, wenn du dann wieder gewachste Ketten fahren willst, oder sehe ich das falsch?
Ja, aber das ist ja eh so ein Rad, dass ich für auch längere Strecken so ein Brevet 600 Kilometer verwenden will und da klappt das ja dann eh, also ist ja dann auch wieder so ein Problem. Das haut dann ja vorne und hinten nicht hin mit dem, dass du eigentlich nach 350 Kilometern wieder nachwachsen musst.
Im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes, vorne und hinten nicht, genau. Ja, also gut, also dann können wir uns aber, glaube ich, darauf verständigen, dass das Thema Wachsen für uns jetzt in dem Fall wirklich für ein Eimer ist.
Ja, wobei ich höre auch öfter mal diesen Christoph Strasser zu und der hat ja für seine TCR Teilnahmen auch immer gewachste Ketten verwendet. Mhm. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie er das hingekriegt hat. Also, dass das tatsächlich so lange durchgehalten hat. Wobei ich meine, der hat die sich immer speziell präparieren lassen von, wie heißt der noch, diesen Typ aus Hamburg, der von bietet jemandem. Auch, bitte?
Von jemandem, ja.
Ja, wie heißt der nochmal? Naja, egal. Auf jeden Fall, die Ketten, die waren, glaube ich, extra präpariert mit Wachs und ganz professionell und super entfettet und so weiter. Vielleicht hält es dann länger, aber selbst dann musst du ja irgendwann nachwachsen und der hat doch niemals solche langen Pausen angelegt, dass dieser Flüssigwachs, den er dann da appliziert hat auf die Kette, dass der wieder richtig trocknen konnte.
Also ich hätte noch eine Lösung.
Ja.
Also Prinzip mehrere Ketten, ne? Und dann schickst du dir die Ketten immer zu Packstationen, die du im 50 Kilometer Abstand auf der Strecke platzierst. Und wenn du merkst, okay, jetzt ist es soweit, dann fährst du zur nächsten Packstation, holst die Kette raus, wechselst die Kette und naja, okay, die alte Kette ist dann Geschichte. Ja, kannst du vielleicht noch mitnehmen nach Hause, um sie dann noch wieder zu wachsen. Und so fährst du dann quasi von Packstation zu Packstation.
Ja, gut.
Und die du nicht abholst, weil es dann noch nicht nötig war, die werden ja wieder nach Hause geschickt.
Ja, klar. Theoretisch hört sich das gar nicht mal schlecht an, ja.
Ich habe schon überlegt, ob ich das mit einem Kettenblatt machen soll.
Okay.
Und zwar, es wird ja voraussichtlich so sein, dass der erste Teil der Strecke deutlich anspruchsvoller in Bezug auf Höhenmetern ist.
Mhm.
Und dass ich den ersten Teil der Strecke mit einem 38er Kettenblatt fahre. Und dann irgendwann auf der Strecke so zur Hälfte eine Packstation habe, wo ich dann von dem 38er auf das, was habe ich da unten, glaube ich? Ich glaube, ich habe einen 44er und einen 46er. Also wenn es dann das Flache geht, sozusagen darauf wechsle.
Ja.
Aber ich könnte dann ja auch das Kettenblatt direkt bei mir am Gepäck irgendwo mitnehmen, aber ich wüsste nicht, wie ich ein Kettenblatt irgendwo vernünftig transportiert bekommen, weil eigentlich sind es ja nur 4 Schrauben, die gewechselt werden. Also eigentlich geht ja ein Kettenblattwechsel sehr gut. Und ich fahre auch, oder bin zuletzt, es wird vorher nochmal eine neue Kette montiert, bin ich auch das 42er und das 38er mit dem gleichen Kettenlänge konnte ich fahren.
Von der SRAM-Kurbel?
Nee, Shimano, die sind da gefälliger.
Ach so, Weil bei der SRAM muss ja erst die ganze Kurbel so lösen.
Nee, das ist eine GRX-Kurbel. Das geht ganz einfach. Da hast du irgendwie 4 Schrauben und dann vielleicht hat irgendjemand mit Erfahrung mit so einer bescheuerten Idee und bringt und sagt, Gott. Nee, mach das aus dem und dem Grund nicht, dann gerne mehr melden. Oder jemand hat das schon mal gemacht und sagt, ey, ist super, mach das. Oder jemand ganz Gehässiges sagt, ist super, mach das und denkt sich, was für ein Idiot, dass er das jetzt macht.
Vor allen Dingen vergiss den Drehmomentschlüssel nicht, ne?
Ja, bei der GRX-Kurbel ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Und auch nicht bei den. Ich könnte natürlich auch einfach, ich weiß, wir wissen ja, dass wir irgendwo in der Nähe von Köln vorbeifahren, einfach hier im Umkreis von Köln wie so ein Eichhörnchen Kettenblätter verbuddeln.
Ja, die Strecke präparieren, genau.
Ja. Wusstest du eigentlich, dass es so Aufgaben zwischendurch gibt? Auf sowas stehe ich ja gar nicht.
Nein, das hört sich, jetzt kriege ich Angst.
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Habe ich irgendwo ein Gerücht gelesen? Weiß nicht mehr wo. Aber vielleicht war das auch einfach nur anstatt der Stempelkarte. Aber vielleicht war das auch nur albern. Vielleicht muss man irgendwo ein Bild machen oder so.
Ja gut, so eine Art gibt es das ja auch bei Privés, dass du da, also ja okay, es sind keine Aufgaben, aber irgendwelche versteckten Kontrollen.
Ja genau, sowas.
Okay. Ist aber eigentlich harmlos.
Aber das Ende sieht schön aus. Ich bin gespannt, wie wir am Ende mit deiner Kette umgehen. Dass ich dich irgendwann so im Gelände knarzend höre, während du weinend am Straßenrand stehst.
Nee, ich werde die dann ölen. Also
ja, natürlich.
Den also Kram mit dem Wachs tue ich mir da nicht an. Also für so Gravelrad finde ich das super, wenn man ja alles so bis 300 Kilometer ist ja auch kein Problem. Aber wenn du da mal drüber kommst, ist es ein Problem.
Naja, mich würde nerven, alle 300 Kilometer die Kette wieder noch nachwachsen und so weiter.
Wenn du zu Hause bist, ist das ja alles auch wieder kein Problem. Ne? Ein bisschen Flüssigwachs drauf träufeln oder eben neu abkochen.
Ja, und, das würde mich schon nerven.
Es geht.
Ja, gehen tut das. Aber ich finde es einfach zu, also vielleicht, es liegt aber daran, ich bin noch nie eine gewachste Kette gefahren. Vielleicht würde ich das völlig anders bewerten, wenn das einmal der Fall wäre. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber im Moment halte ich das.
Das Problem ist wahrscheinlich, dass du den Ganzen schon zu skeptisch gegenüberstehst. Du wirst den Unterschied deswegen gar nicht merken.
Ja, aber ich gehe in sowas, in solche Situationen dann gerne auch ergebnisoffen rein. Also das mache ich, das traue ich mir schon zu, dass ich dann nicht, also ich, da kannst du mal mit meiner Frau sprechen. Ich bin sehr gut in meiner Meinung dann doch nochmal um 180 Grad drehen. Das ist kein Idiot, das ist ein Vollidiot.
Ich bin alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Genau. Und das täglich neu.
Das täglich mehrmals.
Ja, genau. Wie du und deine elektrischen Geräte, da änderst du deine Meinung ja auch häufiger zu.
Ja, ich habe ja den Garmin 1050, den habe ich verkauft bei eBay.
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Das könnte zu deinem eigentlich dieses Thema, wie hieß das früher nochmal, wo du Sachen kaputt gemacht hast. Also hast du auch was kaputt gemacht, genau genommen.
Du meinst Daten.
Ja, genau.
Datenaufwand erzeugt. Datenaufwand. Ja. Ich hoffe, interessanterweise hat das ein Hörer von uns, hat diesen Garmin 1050 von mir ersteigert bei eBay, der Hörer Achim. Nochmal danke, Achim.
Ich meine, das Gute ist ja, er weiß relativ genau, auf was er sich einlässt, weil, also man kann dir ja vieles unterstellen, aber wenn du Sachen kaputt machst, sagst du es auch. Und wenn du es nicht kaputt machst, dann ist es ja völlig, du gehst halt sehr pfleglich mit Sachen um. Also ich hätte niemals Skrupel, dir A, entweder was zu leihen oder B, was gebrauchtes von dir zu kaufen. Das kann man einfach ja so sagen.
Ja.
Ja. Ist ein Kompliment. Ja.
Genau. Und das Gerät, das war ja auch noch, oder ist ja auch noch absolut in Ordnung. Und bis auf so ein paar kleine Macken an der Seite, weil der einmal dann noch runtergefallen ist. Aber ja gut, das sind kleine Macken, alles verschmerzbar. Größeres Problem war dann allerdings im Nachhinein, weil ich hatte das Gerät zwar auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, habe aber nicht daran gedacht, dass meine ganzen Aktivitäten, die ich mit dem Gerät aufgezeichnet habe, und das waren ja ein paar, ich hatte den ja über ein Jahr, die bleiben trotzdem auf dem Gerät erhalten.
Was? Also
die werden in irgendeinen Ordner abgelegt auf dem Garmin und auch wenn du das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzt, sind die noch da.
Gibt es da nicht noch so eine weitere Eskalationsstufe?
Ja, ich dachte, das wäre die maximale Eskalationsstufe, wenn ich sage, auf Werkseinstellung zurücksetzen. Was soll denn bitte sonst Werkseinstellung sein? Also das Werkseinstellung kann nicht bedeuten, bitte behalte aber meine persönlichen Daten. Also das irgendwie kleines Kommunikationsproblem mit mir und Garmin. Ja, und das Problem ist, dass der Achim das dann ausbaden musste, weil als er sich dann da angemeldet hat bei dem Garmin mit seinem Account, da wurden halt meine Aktivitäten in seinem Account übernommen und hochgeladen. Also das hatte dann zur Folge, dass meine Aktivitäten als seine Aktivitäten aufpoppten, auch in Strava, und er die dann alle händisch nacheinander löschen musste.
Achim, wo warst du letztes Jahr zu Ostern? Das kann doch nicht sein. Was machst du auf Malle?
Oh mein Gott, also es tut mir echt leid. Also da hatte er, glaube ich, noch Spaß mit gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Aktivitäten das waren, aber ich bin ja, keine Ahnung, wie oft fahre ich pro Woche? Ich versuche das gerade mal eben so grob hochzurechnen.
Ja, ich versuche es auch gerade schon.
Also pro Woche fahre ich, also pro Tag zweimal zur Arbeit hin und zur Arbeit, von der Arbeit zurück.
Ich würde auf Tippen im Schnitt, würde ich sagen, 13 Aktivitäten pro Woche mindestens.
Ja, 10, 11, 11, 12 pro Woche mal 52, ja, 500, also sagen wir mal so 600, 700 Aktivitäten. Ist das echt so viel? Ist ja unglaublich. Nee.
Aber kannst du das nicht im Veloview auch gucken?
Ja, habe jetzt keinen Bock drauf, müsste ich mir alles
einloggen. Nee, nicht jetzt, aber irgendwann mal. Weil ich glaube nicht, dass es so, also du gehst ja nicht 52 Tage im Jahr arbeiten, sondern
ich habe jetzt ja pro Woche gerechnet. Also ja, wobei ich habe jetzt Urlaub und so habe ich nicht ausgeklammert. Okay, ja. Dann ist es vielleicht doch ein bisschen weniger. Aber sagen wir mal selbst wenn es nur 400 Mal pro Jahr waren, wo ich auf dem Rad gesessen habe. Nee,
das ist schon mehr. Ich tippe auf 600.
Ja, genau, 400 und dann 400 für ein Jahr und für das halbe Jahr nochmal 200, sind trotzdem so 500, 600 Aktivitäten. was ein ganz schöner Aufwand ist, die alle händisch zu löschen.
Du Schwein. Ich hoffe, du hast Achim irgendwie 10% zurücküberwiesen.
Ich müsste es eigentlich machen, ja. Das tut mir echt leid.
Achim, melde dich. Melde dich bei uns.
Ja. Sag mal bitte,
bitte leisten.
Sonst hättest du die auch gerne alle, also ich hätte da kein Problem mit gehabt, wenn du die einfach übernommen hättest, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo du einfach keinen Bock mehr hattest, weiter zu löschen. Es wäre alles okay gewesen.
Ja, klar. Sag uns doch mal, was deine Lieblingsschokolade ist. Ja. Apropos, fällt mir gerade ein, ich habe dir doch letztens ein Paket mit zwei Sachen zum Testen geschickt, ne? Hast du die Schokolade da drin gefunden?
Der war schon. Ach so, da war ein Powerbar-Riegel, den habe ich immer noch liegen, weil der so angedutscht aussieht.
Das war kein Powerbar-Riegel. Das war kein Powerbar-Riegel. Das Ding hast du bei mir bestellt.
Warte mal. Ich leg mal in zwei Sekunden die Kopfhörer weg. So, da bin ich wieder. Ein Snickers Coffee.
Das habe ich dir aus Australien mitgebracht.
Ach so.
Das waren da müssen zwei eigentlich drin gewesen sein. Zwei Snickers Kaffee-Geschmack.
Nee, einer war nur drin.
Das ist gelogen. Also dann liegt der andere noch irgendwo anders da drin.
Ja, den Karton habe ich den noch. Muss ich mal gucken. Was? Ja, der aus Australien, okay.
Der hat ein bisschen viel Sonne abgekriegt und der ist auch seit Dezember abgelaufen. Aber von Herzen.
Ja, ich hatte ja noch hier off the record erzählt, dass ich leichte Magenprobleme hatte.
Ja, das war jetzt genau das
Richtige. Ob ich das jetzt...
Nein, den kannst du auch wegschmeißen. Den hatte ich die ganze Zeit hier liegen und ich habe es immer wieder vergessen. Und dann dachte ich mir, ihn jetzt nicht zu schicken, ist genauso blöd wie ihn zu schicken. Dann schicke ich ihn lieber mit, wenn ich dir eh schon ein Paket schicke.
Ich lege den hier jetzt hin und morgen früh packe ich den mit zur Arbeit ein.
Nein,
und,
den brauchst du nicht essen. Der ist seit Dezember abgelaufen. Also ich meine, da wird nichts dran sein. Aber wenn du Magenprobleme hast, solltest du keinen Schokoriegel essen, der seit Dezember abgelaufen ist. Ich war völlig irritiert.
Ja, ich probiere das einfach morgen. Ich taste mich da langsam ran.
Ja, mach das mal. Hau dich mal komplett aus dem Leben, das Training wird. Gut, das war's für heute. Reminder fürs Gewinnspiel. Schickt eine E-Mail an info@wederhome.de mit dem Betreff was haben wir gesagt? Ulle war sauber.
Gewinnspiel.
Ulle war sauber oder Gewinnspiel. Und dann können wir 2x2 Tickets verlosen. Und ja, passt auf euch auf, wer auf der Cycling World uns sieht. Sag hallo oder auch nicht. Nur nicht schlagen, das wäre doof. Nicht verprügeln uns. Und passt auf euch auf, fahrt schön Fahrrad und bleibt gesund. Tschüss.
Ja, macht's gut, ciao.
Wo ist denn hier die Stopptaste? Hier.